Multimaniacs wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zur Quarantäne-Ausgabe der Multimaniacs. Wir sind wieder da aus unserem Homeoffice, ha, so wie jeder zurzeit. Und bei mir sind der kleine, runde, liebliche Sascha.
Hallo.
Und der große, schlanke, nicht rundliche, nicht Sascha heißende Nico.
Ich hab Bier, ich bin bereit. Lasst uns gemeinsam
100
freuen
Kilo
auf diese Weihnachtszeit.
Samenstau.
Was? Oder so. Breit gebaut, braun gebannt. Ja, das ist nicht auf Twitter der Fall.
Braun gebannt ist immer was Schönes, aber das ist leider noch keine
Aber
Realität.
Nicht auf, nee, auf Twitter erst recht nicht. Aber hey, Leute, Disclaimer vorneweg, Corona. Wir machen jetzt ganz kurz, erzählen ganz kurz was dazu, dann lassen wir den Scheiß einfach mal hier raus und versuchen, gute Laune zu versprühen, weil, ihr wisst warum. Ihr seid
weil
alle
wir kein
betroffen.
Desinfektionsmittel versprühen können.
Ja, wenn ich jetzt niese, Jungs, dann habt ihr safe kein Corona mehr. Ich bin der Desinfektionsmittelmann der Liebe.
Also quasi lieben Niesen.
Ja.
Lieben Niesen.
Das ist ja ein wunderschöner Einstieg. Ja, aber Nico hat vollkommen recht. Lass uns mal heute nicht so viel Zeit verschwenden auf tristem Trübsal. Das hatten wir in den letzten Folgen irgendwie gefühlt durchgehend.
Ja, es reicht mal.
Es reicht auch einfach. Ja. Ich meine, jeder hat sowieso gerade, weiß sowieso, wo wir dran sind. Jeder ist irgendwie, oder sollte zumindest zu Hause sein.
Ich fahre meine Taktik noch, mich nicht genießen. Mit der Welt zu befassen. Was ist denn los draußen?
Das Wetter ist sehr schön.
Ja, es ist sonnig.
Prima.
Die Leute grillen im Park, eigentlich alles wie immer.
Aber Real Talk, mal ganz kurz dann von meiner Seite aus, weil alle Welt sagt, zu Hause bleiben, fickt euch. Weil ich darauf, ohne mich, also ich bin unter anderem ein Teil davon, warum gerade Corona behandelt werden kann, weil ich halt in einem fucking medizinischen Labor arbeite.
So, ich dachte schon, warum es behandelt werden muss.
Das vielleicht auch, aber man wird das nie erfahren, ob ich Patient Zero bin. Ha! Aber ich habe halt auch einfach beruflich damit zu tun. Meine Frau hat beruflich damit zu tun. Das heißt, ich habe 24/7 das große C um die Ohren.
Ja. Das hohe C.
Das hohe C und auch hohes C.
Ja, das ist schön. Saft ist immer was Feines.
Und einen dicken C.
Du bist ja auch Systemelefant.
Systemelefant.
Ich bin ein Systemelefant.
Hoffentlich mache ich nichts kaputt.
Ja. Ein Elefant
Bocken,
im Corona-Laden.
Ich habe direkt Bock, einen Deutsch-Punk-Song zu schreiben, der Systemelefant heißt.
Hau raus.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall, du hast 24/7 damit quasi zu tun.
Ja, eben.
Naja, im Endeffekt haben wir alle damit 24/7 zu tun. Allein die Tatsache, egal was wir für Medien aufmachen, damit konfrontiert werden. Egal, ob es die Tageszeitung ist, die News-App, Twitter, Facebook und Co. Oder wir Modern Warfare spielen und ich abgeknallt werde von einem Typ, der Coronavirus 3000 heißt.
Ja,
überall. Überall werde ich damit konfrontiert. Von daher, es gibt ja sowieso kein anderes Thema. Und wir alle finden es, glaube ich, gleich nervig.
Ja.
Und ja, deswegen, es ist einfach kein schönes Thema.
Das ist das Problem. Nee, es war nie ein schönes Thema. Es ist jetzt nicht so, dass wir Anfang des Jahres durch die Wälder gerannt sind und sagen, Corona, Corona, Corona. Hat niemand gemacht.
Hey, Macarona.
My Corona.
Nein, nee. Natürlich mit schön meine ich auch nicht schön, sondern mit schön meine
ja,
ich eben, dass es natürlich auch einfach jemals zum Hals raushängt, weil man einfach nur damit zugeballert wird an jeder Ecke. Und ja, ey, es ist halt wie es ist. Wir können auch nur wie jeder unser Bestes tun und die Kurve flattenen, indem wir möglichst wenig rausgehen. Nico muss es arbeitsbedingt, ich muss es zum Glück nicht. Das heißt, ich war in den letzten 4 Wochen wirklich, glaube ich, insgesamt 4-mal vor der Tür zum Einkauf, das war's. Und um einmal eine Pizza zu holen, das war auch richtig, auch systemrelevant für mich. Und
Prioritäten setzen.
Ja, genau. Und von daher, das ist das, was ich beitragen kann. Ich gehe nicht raus, ich treffe mich mit niemandem, ich isoliere mich, also eigentlich alles wie immer, nur auch unter der Woche. Und wie ist es in Chemnitz, Sascha? Wie ist da die Lage der Nation?
Hier ist es erstaunlicherweise sehr ruhig und es gibt wenige Leute, die denken, man sollte darauf scheißen, was irgendwie der Staat sagt. Also erstaunlicherweise ist es hier wirklich sehr gut angekommen und die Leute
also einmal, ein einziges Mal jetzt.
Ja, ein einziges Mal sind die Leute wirklich dabei und sagen, okay, das ist richtig, was die sagen, da müssen wir mitmachen. Wobei... Viele sagen es nicht. Ich habe gestern ist bei uns, also gestern oder vorgestern ist bei uns halt der erste Patient an Corona gestorben und die Bürgermeisterin hat ein Video veröffentlicht. Guckt, ich weiß nicht, warum ich die Kommentare geguckt habe. Ich wollte wahrscheinlich einfach nur Bestätigung, dass ich es lassen soll. aber
als wie immer.
Ja, es ist halt genau das. Es ist alles wie immer, deswegen brauchen wir eigentlich nicht weiter darüber sprechen, dass es eine scheiß Situation ist. Es ist noch beschissener, weil man jetzt nicht mal mehr sich draußen irgendwie Filme kaufen kann oder sowas.
Ja. Sondern nur im Internet.
Ja, ja.
Und dann bringen es die Systemelefanten Postboten.
Ja. Bei uns kommen übrigens jetzt Amazon-exklusive Leute. Das ist interessant.
Die kommen bei uns schon immer.
Ja, wir sind ja hier hinten. Also.
Wir sind hinten. Der Mond gleich links.
Ja, rechts.
Ja, okay. Ja, aber die kommen bei uns schon länger. Die haben ja eigene Lieferanten mittlerweile, die einfach in so kleinen weißen Candy-Vans ankommen und.
Bei uns heißen die Supreme Transports. Nee, alles cool.
Ja, ist quasi genau die. Und die haben ja auch die Erlaubnis, deine Haustür zu fotografieren, wenn sie vor dir deine Tür schmeißen, das Paket, um es dann in deinem Amazon-Account zu hinterlegen, dass es als Beweisbild eingestellt ist, dass sie es vor deine Tür geworfen haben.
Dann kriegst du irgendwie so ein Bild, wo deine Haustür noch ganz anders aussieht und es ist irgendwie 3 Monate her und der Amazon-Bürde sagt, ach, ich bin öfter hier in der Gegend, ich mag sie persönlich sehr gern.
Ich warte noch auf den Moment an dem Tag, wo einfach so ein Amazon-Fahrer einfach so ein Dickpick da reingestellt.
Da habe ich hier Pakete hingestellt.
Das wäre Next-Level-Dickpick-Move. Das ist nicht mehr so per Insta zu verschicken oder Twitter. das ist eine weibliche Empfängerin.
Klick. Schau mal, dein Paket steht hier.
Ein harter Dickpick-Move.
Klick den Dick. Ja, das wäre Next-Level. Und wir alle wissen ja, in der Situation muss man erfinderisch bleiben.
Auf alle Fälle.
Ey Leute, ich habe gestern was festgestellt. Ich habe gestern mit Erschrecken festgestellt, dass meine Katzen nutzlos sind.
Nutzlos.
Vor allem aus einem Grund war ich immer sehr stolz auf sie, weil seitdem wir sie haben, habe ich in unserer Wohnung keine einzige Spinne mehr gesehen. Und ich dachte halt wirklich, das ist natürlich denen zu verdanken, dass sie die halt wegsnacken. Und gestern saß eine, ja, nicht riesig, aber war schon eine kleinere, größere Spinne. Man konnte sie erkennen. Auf
eine T-Blondie.
Sie hatte einen Körper, so, das kann man sagen. Und sie saß im Flur. Und ich habe beide Katzen in die Richtung geworfen, quasi. Beide haben sie komplett ignoriert. Und der Kater ist dann sogar so blöd und ist dann irgendwie noch drüber gelaufen und darauf getreten, dass ihr Schrock ist weggerannt. Und ich habe festgestellt, dass diese Katzen nicht mal wissen, was Spinnen sind, geschweige denn wissen, dass man sie jagen und essen kann. Und dann wollte ich ihnen so da, ich wollte ihm das zeigen, dass man so spielen kann und wollte ihn da so dran lotsen und dann ist die Spinne aber so weggekrabbelt und Franzi meine Flugblatt hatte die auf so einem Blatt und dann ist sie so weggesprungen auf ihre Hand und da hat sie so geschrien, dass der Kater sich erschrockert mir in die Hand gekratzt hat. Und hat er erstmal so eine riesen klaffende, blutende Wunde am Handgelenk, so Suizidkater hat mich erstmal aufgeschlitzt. Und die Spinne ist dann weggekrabbelt und der Kater hat ein Spinnentrauma fürs Leben, genau wie Franzi und ich hab jetzt ein dickes Pflaster auf der Hand und das war meine Spinnengeschichte. Und jetzt weiß ich jedenfalls, dass die Katzen total unnütz sind und wir hatten einfach nur Glück mit Spinnen, denn sie sind dafür nicht verantwortlich, dass hier keine rumfliegen.
Das impliziert, dass ihr euch die Katzen geholt habt, um damit Insekten zu vernichten.
Nein, Spinnen.
Ja, du, ich hol mir ja keine Chemie ins Haus. Das ist ja alles Bio.
Es ist biologisch abbaubar.
Ja, sowohl die Katze als auch, na egal. ja, auf jeden Fall bin ich ein bisschen enttäuscht von ihnen. Wir müssen da was machen. Vielleicht muss ich so kleine Spinnenspielzeuge kaufen, die sich im Kreis drehen, damit die mal checken, dass man alles mit 8 Beinen einfach direkt vernichten muss.
Gut, dass du kein Arachnophobiker bei allen Spinnenarten bist, sondern nur bei echten.
Nee, ich bin ja kein Arachnophobiker, ich habe ja keine Angst vor Spinnen.
Aber
ich
du ekelst sie halt ekel, dich.
Ja. Ich finde sie ekelhaft, sie sollen sich verpissen.
Mir tut das eigentlich voll leid für Spinnen, ne? Eigentlich sind die mega nützlich und eigentlich auch super freundlich, aber man ekelt sich davor, weil die so viele
Beißchen haben. Also, ich frage mich, wie nützlich. Wenn sie dich jagen und dich anspringen und dir dein Gesicht wegbeißen.
Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, wie nützlich ist eine fucking Bananenspinne, wenn sie dich beißen, du ran stirbst?
Ja, aber die können ja eigentlich auch nichts dafür, die haben halt auch Schiss.
Die können nichts dafür, wenn sie dich töten.
Ja.
Das ist wie die Al-Qaida.
Die haben auch nur Angst.
Die sitzen auch nur in Bananenkisten, verteidigen sich.
Ich bin bitte. Leicht zu begeistern heute.
Also bitte.
Heute?
Heute? Nein, Spaß beiseite. Natürlich sind Spinnen nützlich, aber ich kann nichts dafür, dass der Mensch so gepolt ist, dass sein inneres Auge sie nicht ästhetisch finde, beziehungsweise es gibt ja genug Menschen, die schön finden. Und ich sag ja auch nicht, ich sag mal so, ich zum Beispiel so Taranteln oder so große Vogelspinnen finde ich total faszinierend. Die kann ich mir auch super entspannt reinziehen. Und die finde ich auch schon wieder schön, weil sie irgendwie, die sind ausdefiniert, da kannst du alles erkennen.
Aber diese, sind sie richtig gestellt.
Ja, die sind so richtige Pumperspinnen. Das sind Pumpernickel. Aber wenn die halt so diese Zwischengröße haben, wo du nicht so genau erkennen kannst, die so undefinierbar wirr sind und wenn die dann so schnell abflitzen, so brrr, da bin ich raus.
Ja, ich glaube, wenn bei dir eine Goliath-Vogelspinne im Flur sitzt, da würdest du auch nicht sagen, oh, ich bin schon fasziniert davon, kann mich mir gut anschauen.
Wenn
ich glaube, da wirfst
da
du auch deine Katze nicht mehr rein.
Nee, da werfe ich einen Schrank drauf.
Dann siehst du, dass die Spinne mit den Katzen spielt.
Ja, und dann hängen die so an der Decke in so Kokons. nein, also wenn jemand, der so das die als Haustier hält oder halt jemand, der sich damit auskennt und das weiß ich nicht, dabei ist oder so, dann würde ich das faszinierend finden. Wäre zusichert, dass die mir nicht in den Sack beißt. wenn ich sie unverhofft damit konfrontiert werden würde, klar, da wäre es was anderes.
Ja. Ich glaube, also wer da gechillt bleibt, wenn einfach so eine 30 Zentimeter große Spinne rumsitzt einfach nur. Das kann ich mir kaum vorstellen. Dass du da läufst du so durch deine Wohnung und dann sitzt da halt eine Spinne und du denkst ja so, naja.
Und gib dem Vorbeigehen so eine Brofist und denkst so, ja, Mann.
Nee, gib dir 8 Brofists.
Dann fällt sie auf ihren Bauch.
Und lässt sich kraulen wie ein Hund. sie legt sich immer auf den Rücken und lässt sich den Bauch kraulen.
Ja, dann ist sie tot, aber ist auch okay.
Ich wollte gerade sagen, wenn der Moment eingetreten ist, dann war es das auch mit dem Spider-Man.
Spider-Man. Ja, Spinnen geil, mega. Liebe ich.
Ja. Gut, war schön, ne? Dann.
Das ist jetzt eine interessante Situation, weil jetzt haben wir von vornherein ausgeschlossen. Na, Stories gibt's keine. Also, was heißt, keine Ahnung.
Du wolltest irgendeine Story erzählen, Nico. Du hast letztens in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, du hast irgendeine Story, die wolltest du in der nächsten Maniac erzählen. Und ich wollte auch irgendwas erzählen, Sascha. Ich habe dich letztens an uns gebeten, dich zu erinnern.
Ja, warte,
ich weiß jetzt auch wieder was. Es war nicht bei uns in der WhatsApp-Gruppe, es ist Gruppe.
Gruppe. In der Gruppe. Das war nicht bei uns in der WhatsApp-Gruppe.
Das war nicht bei uns in der WhatsApp-Gruppe, das war eine allgemeine Gruppe von The Port Riders Network. Yeah, buddy. Bitch.
Ja, André, ich glaube, das war deine Near-Death-Experience.
Ach, meine Near-Death-Experience war es. Ja, stimmt. Aber dann ist es schon wieder, so ein Downer.
Ja, den
Obwohl, ich kann die sehr lustig erzählen.
Ja, doch.
Also, ich kann meine Geschichte auch... Für jeden Außenstehenden ist meine Story auch nicht unbedingt so lustig, aber ich werde sie so erzählen, dass sie verdammt viel Slapstick beinhaltet. Also André, hau du mal raus und dann schaue ich, wie ich meine Geschichte zu erzählen habe.
Aber ich habe jetzt schon so lange über Katzen erzählt, hau du erstmal raus.
Ja, hau erstmal raus.
Also, in meiner Geschichte geht es um Katzen. Nein, tut es nicht.
Nachmacher.
Nein, es ging einfach nur darum... weil wir uns Podriders intern, so heißt unser tolles Netzwerk, welches am Anfang der Folge auch angekündigt wurde. Besucht mal podriders.de, wir haben sehr, sehr viele tolle Podcasts im Netzwerk. Danke, Gruß. So funktioniert Werbung, ihr Deppen. Und so auch, Morty. Rick. So.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Rick.
Oh mein Gott, Rick, du hast da eine Spinne. Hilfe, Rick.
Rick!
Also, nein, meine Story basiert auf dem Raging Death Date Festival im Jahre 2010 in Neustadt an der Orla fand das statt. Das ist ganz tief da von draußen, wo Sascha herkommt.
Hallo.
Hi. Ja, oh, wie soll ich die Geschichte jetzt erzählen ohne Kontext? Ich hau einfach raus. Es ist ein Festival. Underground Metal Festival. Ich glaube, die vermeintlich prominenteste, in Anführungszeichen, Band dürfte. Ich habe das Line-Up vergessen, Leute. Keine Ahnung. Spielt ja auch keine Rolle. Das war zweite. Aber das hat ohnehin keine Rolle gespielt, während, genau, ich weiß noch, dass die Band Fingernails, das ist so eine Grindcrust, whatever, Black Thrash, irgendeine Metal-Band halt. Egal. Die hat gespielt, aber es waren effektiv zwei Leute in der Venue, sich die Band anschauen, weil auf dem Parkplatz sich lustigerweise der Bassist und der Gitarrist, nee, der Bassist und der Drummer von Nocturnal oder Witchburner sich ein bisschen gefightet haben, aber so halb ernst. Du hast ja schon gedacht, so, oh, irgendwie sieht es böse aus. Auf der anderen Seite, so lustig. Und dann hat sich daraus aber irgendwie ergeben, also ich weiß nicht, wann der Moment passiert ist, aber plötzlich stand das gesamte Festival draußen auf dem Campground, hat diese beiden Jungs umringt und es hat sich ein waschechter Fight Club aus dieser Situation ergeben. Musst du dir einfach vorstellen, also der Campground, aber auch kein richtiger Campground, das war der Parkplatz von einem ganz alten Firmengelände von der Votufa, der Wolltuchfabrik. Und Sascha weiß, wie es in den ländlicheren Regionen in Ostdeutschland aussieht und genau so sah es da auch aus.
Klingt gut.
Also
hat wirklich sehr Fight Club-Atmosphäre dann.
Ja, es war super räudig. Ich meine, die Laune war grandios. Und irgendwann hat sich dann auch so ein Referee dazu ergeben, vor dem jeder Angst hatte, der, obwohl er kleiner war als ich, aber von der Ausstrahlung, die er hatte, hab selbst ich gesagt so, okay, ich gehe ganz woanders hin als du. und auch der einzige, es gab auch keine Security, weil das alles do-it-yourself war. Also das Ding war komplett Riot. Es war dieser dumme Fight Club und die Leute haben sich geprügelt und die haben, aber es wurde gefeiert. Es wurde richtig gefeiert. Es so 300 Mann im Kreis stehend in der Mitte, immer zwei Leute, die sich bereit erklärt haben. Keine Ahnung, das war wirklich. Und die Leute haben dann irgendwann wirklich geschrien, wie My Mad Max unter der Donnerkuppel, zwei gehen rein, einer kommt raus. Diese Stimme war so apokalyptisch. Ich habe das gefilmt, aber das ist halt schon. Ja, ey, 2010, was soll ich sagen, 10 Jahre her, das Videomaterial existiert in der Form nicht mehr und ich habe es eigentlich hochgeladen, aber ich wurde doch von den Veranstaltern angehalten, es bitte nicht online zu lassen, um strafrechtlicher Verfolgung zu entgehen. Weil das war wirklich, ey, das war schon so hartreudig, weil irgendwann auch so richtige Holzbalken dazu kamen und die Leute sich also es, ey, das war so hartreudig. Das, aber Raging Death Date, eines der, also von 2009 bis 2011 war ich dort. Es waren so großartige Festivals. Ich habe da so geile Bands gesehen. Richtig gute Zeit gehabt. Aber da war ich auch noch ein ganz anderer Typ Mensch. Keine Ahnung. Das würde ich heute, glaube ich, in der Form nicht mehr so feiern. Aber so retrospektiv betrachtet, richtig gute Zeit gehabt.
So, André ist weg, oder was? Ja. André, bist du weg?
Nee, ich habe es nur genossen.
Ach so.
Ja, du genossen.
Das, boah. Ja, gut. Geht auch. Jetzt muss einer was sagen.
Ich hatte Sascha kommentiert jetzt dazu irgendwas mit Straight Edge oder so.
Nein.
Vor allem, nein.
Warum?
Warum sollte ich? Ja, finde ich eine mega Story.
War sehr schön. Weiß ich nicht.
Kommen wir also zu Andres Story. Gute Überleitung.
Also ich schließe es nicht mal aus, aber ich weiß es nicht. Verletzte gab es auf jeden Fall, aber ey, das war wirklich kernräudig. Das war mit das. Oh nee, keine Ahnung. Das war, also zum 2010, muss man sagen, war ich halt so Typ Mensch. Also zu dem Zeitpunkt habe ich, wenn ich in Karlsruhe mit meinen Leuten unterwegs war, Cheeseburger vom Straßenbahnboden gefressen. So räudig vom Typus war ich. Und mir war das Festival stellenweise zu räudig. Also, richtig gute Zeit. Also, ich will's nicht missen, aber ich will's auch nicht wiederholen.
Ich hatte mal ein Hausverbot im McDonald's am Frankfurter Hauptbahnhof. Warum? Nur so mal nebenbei.
Du musst auch sagen, warum.
Wo wir bei Reutig waren. Ach, Kindereien, weil wir mit den Gurken vom Cheeseburger auf die Bedienung geworfen haben.
Kindereien.
Was man halt so macht mit 19.
Ja, 17.
Ja gut, da hat deswegen, wo wir gerade bei Karlsruhe waren, im Burger King im Hauptbahnhof, dort habe ich wiederum Hauptbahnhof. Hausverbot.
Der Burger King im Hauptbahnhof, da habe ich Hauptbahnhof.
Nein, da habe ich Hausverbot, weil ich schon sehr betrunken war, weil der Weg von Mainz nach Kassel sehr lang ist und das war ein Forumstreffen vom Metalhammer Forum. Grüße an alle, die mich eventuell noch kennen. Ich werde jetzt nicht mal Nick, das könnte unangenehm werden. Und die haben mir halt einfach den falschen Burger gegeben. Und weil ich halt eh schon im Aggro-Modus war, habe ich den Burger genommen und einfach Vollstoff wieder hinter die Theke geschmissen. Und daraufhin bin ich rausgeflogen und durfte nie wieder rein. Alles klar.
Ja, ist auch halt so Bucketlist. Das ist wie viel Schnellrestaurants kann man rausfliegen in einer Woche?
Na, ich glaube, die Bucketlist-Inhalte gehen da weit auseinander, so von Mensch zu Mensch.
Ja, das stimmt.
Aber hey,
Man kann das Game ja auch absteppen. Du fängst mit McDonald's an und endest beim Ritz.
Guter Plan.
Ja, finde ich stabil.
Ja, André, jetzt zu deiner Leben und Tod Geschichte. Das Leben und Tod des André Hecke.
Ja, das wird mein Netflix-Film. Ja, ich weiß gar nicht, wie kam der eigentlich mal drauf, Sascha? Wir haben irgendwie über das Leben sinniert.
Ja, es war schon spät und du hattest auch ein bisschen viel getrunken.
Ich habe getrunken, habe Eisregen gehört und wir haben das Leben sinniert. Ja.
Nico ist raus, Eisregen.
Also alles wie immer eigentlich. Und ich kam nur drauf, wir hatten darüber gesprochen, so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer drauf kam. Auf jeden Fall kamen wir auf so schicksalhafte Momente im Leben und dies und das. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich dreimal im Leben schon fast gestorben wäre.
Dreimal?
Ja.
Ja, aber nicht so fast wie, oh Gott, da ist jetzt beinahe jemand abgebogen, sondern fast.
Nee, so wirklich so, das war close. So. zum Beispiel, also das erste Mal, weiß ich noch, da, das ist eine glorious Story. Und zwar, das war bei uns im kleinen Städtchen, Pissstädtchen, wo wir groß geworden sind, wo ich groß geworden bin. Und wollte morgens zum dortigen Bahnhof, der, also es ist.
Wo du Hausverbot hattest?
Das ist halt, da steht halt ein kleines Häuschen, Station. Das sind Schienen, das nennt man da Bahnhof halt, genau. und so mit offenen Reisen halt so und alles, ne, wo du auch drüber laufen kannst, so mit Brettern, so alles so richtig so, wie eine Schmetterlingsbahn, aber in echt. Und war im Winter, oder nicht Winter, also Frühjahr, war auf jeden Fall ein bisschen glatt und kalt und ein bisschen Schnee und so. Und bin morgens hin, wollte zum Zug, weil ich nach Bonn musste, in meinen Berufskolleg. Und bin dann, weil der Zug schon kam und deswegen Pissstädtchen natürlich, die Bahn nach Bonn fuhr nur alle 40 Minuten oder so. Das heißt, wenn du die eine verpasst, bist du halt safe zu spät. Und deswegen halt, die Bahn kam schon an und beziehungsweise ich war halt sehr spät dran und bin halt dahin gerannt. Und dadurch, dass es so glatt war, bin ich halt am Gleis ausgerutscht und bin in das Gleisbett kopfüber reingestürzt.
Fuck!
Und bin mit meiner Schläfe auf dem Gleis drauf aufgeschlagen.
Oh, das klingt.
Und dann ging es kurz so vor 10 Sekunden die Lichter aus. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen irgendwie, hab mich aufgerichtet und war erstmal so völlig neben der Spur und guck mich so um und ich war natürlich astreiner Metalhead zu der Zeit noch, deswegen hatte ich auch passend natürlich zum Wetter meine Schneetarnhose an, damit man mich in der Schule nicht sieht. Und guckst du an mir runter. Und plötzlich gibt's einfach nur so einen Splash und das Blut spritzt so aus mir raus, aus dem Kopf. Und bespritzt mir so meine weiße Hose, alles läuft runter, rot. Innerhalb von 5 Sekunden, meine ganze Klamotten komplett blutbesudelt. Mein Kopf saftet einfach so aus mir raus.
Holy shit, ey.
Und vor mir lag so mein Rucksack. Und ich gucke dann so links hoch eben, so zum Gleis, also zum Bahnsteig. Und da stehen halt so ein paar Leute, so 5, 6. Und so ein Mann guckt so runter und ruft so, ey Junge, gib mal deinen Rucksack, die Bahn kommt. Und ich guck so hinter mich und da rollt halt gerade die Bahn ein, so der Zug.
Gib und mal deinen Rucksack, die Bahn kommt, was?
Er hat dann meinen Rucksack genommen, hat den rausgezogen, aber mich nicht. Und ich bin dann halt da selber rausgekrabbelt. So innerhalb von 3 Sekunden, bevor der Zug kam. Hm. Dann hat er mir den Rucksack vor meine Füße gestellt, ist in die Bahn gestiegen und ist weggefahren. Also alle das Leute, die da sind, die es gesehen haben.
Das ist Zivilcourage. Das ist Nächstenliebe.
Ja. Das ist, also ich hoffe, die verrecken alle in Corona. Nein, klar. nee, aber das war ein bisschen geil. Und dann steigen die alle ein in den Zug, fahren weg und ich stehe da. Mein Kopf ist ein Springbrunnen. Ich bin komplett rot. Und ja, und dann geht an dem kleinen Führerhäuschen da, also dem Bahnhäuschen, geht so ein Fenster auf. Und so eine kleine alte Frau guckt so raus und ruft so, hallo, geht's Ihnen gut? Und ich guck die so an und hab so nein. Und meint so, hallo, können Sie einen Krankenwagen rufen? Und die so, ja, Moment. Und dann hat die so das Telefon in den Hörern, also war noch hier mit alt, ne, so mit Hörer abheben und Knöpfe drücken und so.
Wahrscheinlich in dem Bahnhäuschen, ich weiß ja, wo es ist, noch mit Wählscheibe.
Ja, genau. So, jetzt war tatsächlich mit Knöpfen schon, das war schon modernisiert. und sie hebt halt ab und will und zittert so und meint und guckt mich so an, meint so, wie ist denn die Nummer? und ich war halt so wütend, dass ich dann ich bin dann halt da um dieses Bahnhäuschen rum, in die Tür einfach rein, in das Bahnhöfchen, ins Bahnhäuschen rein, hatte den Hörer aus der Hand gerissen, meint so, geh weg, hab dann selber 911 gewählt, hab selber meinen eigenen Krankenwagen gerufen.
Du hast 911 gewählt, ja.
Während ich, weiß ich nicht mehr, irgendwas habe ich gewählt. Während ich ihr, ich hatte eine Gehirnerschütterung von 3000, Digga. Ich habe dann, während ich da drin halt stand, ich wieder alles vollgeblutet da drin bei ihr, weil mein Kopf weiter am Springbrunnen war. und sie war komplett paralysiert und so. Und sie hat sich einfach hingesetzt und geweint. Und ich habe dann selber halt Krankenwagen gerufen, habe wieder aufgelegt, habe meine Mama angerufen. Meinst du, ey Mutter, hatte Unfall, Krankenhaus gleich, ciao, aufgelegt. Bin wieder raus, hab mich vor dem Häuschen auf eine Bank gesetzt, hab gewartet, sie hat dann irgendwann, kam dann aus dem Fenster raus so, brauchen Sie vielleicht ein Tuch? hatte ich mir so ein Zebra gegeben, das habe ich mir dann so an den Kopf gepackt, damit ich nicht alles weiter mein Springbrunnen vollsafte irgendwie. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch locker schon irgendwie Liter Blut verloren oder auch 5. Fuck. Und dann saß ich da irgendwie so 20 Minuten, bis dann irgendwann mal da so ein paar Dullis ankamen, so, hallo, haben Sie den Krankenwagen gerufen? Und dann saß da einfach so ein fetter, langhaariger, komplett blutbesudelter Typ und die wussten wahrscheinlich nicht, ist es ein Unfallopfer oder Marduk? Und, und dann bin ich halt mit denen dann mit und, Scheiße, und im Krankenwagen erstmal haben sie meinen Kopf erstmal komplett bandagiert mit so einem Turban und dann war ich halt im Krankenhaus in der Erstaufnahme. Und dann saß ich da in so einem Raum, gegenüber von mir saß so eine alte Oma. Und die hat mich die ganze Zeit angeguckt, als ob ich halt echt irgendwie so Graf Dracula persönlich bin. Also völlig schockiert. Und dann bin ich irgendwann mal aufs Klo. Weil ich hatte mich ja wirklich seit dem Unfall einfach nicht selber gesehen. Und dann habe ich halt so erstmal in den Spiegel geguckt. Ich dachte so, Alter, okay, jetzt weiß ich auch, warum alle so gucken. Ich sah halt aus wie Braveheart, aber in Rot. Meine ganze Zeit, der rechte Gesichtshälfte war komplett einfach einfach rot angemalt, so, weil rechts ja die Wunde war. Und halt einfach komplett, ich sah aus, halt wirklich, als ob ich wirklich im Krieg irgendwie eine Kopfschusswunde bekommen habe. Naja, dann wurde es halt irgendwie mit ich glaube, 12 Stichen genäht oder so. Und der Doc meinte dann halt auch nur danach so, ja, ey, wenn das irgendwie 2 Zentimeter nach rechts gewesen wäre, wäre es genau auf der Schläfe gewesen, dann wäre es halt vorbei gewesen.
Ah.
Das war halt wirklich super knapp einfach. Ja, aber das werde ich nie vergessen, wie ich quasi mich komplett selber wie ich mich selber verarzten musste im Endeffekt, weil da wirklich keiner geholfen hat. Das war vom Feinsten.
Ja, ja. Boah, das klingt sehr unangenehm.
Also wenn ich jetzt...
Das klingt sehr unangenehm.
Mega. 5 von 5, ja, gerne wieder. Was soll ich dazu sagen?
Nee, das klingt genau jetzt das? So, als hätte er gerade erzählt, dass er starke Kopfschmerzen hat. Ah, das klingt sehr unangenehm. Ja.
Hat er wahrscheinlich gehabt.
Ich bin fast krepiert, mein Kopf ist einfach ausgelaufen. Ah, das klingt schon unangenehm.
Ja, ich sag ja, rekapitulierend ist es natürlich eine mega Story, aber es war halt echt knapp, ja. Und ich bin so blöd geflogen, ich hatte irgendwie noch wie beide Knie komplett verrenkt und so, ich konnte irgendwie auch wochenlang nicht laufen richtig und so.
Alter.
Das war echt total krass, ja. Das war echt total übel. Und ja, das war das erste Mal. Dann das zweite Mal war, als ich mein erstes Auto damals hatte. Da habe ich ein Audi 80 geerbt von meinem Vater. Also schön direkt mal irgendwie als Fahranfänger 200 PS unter den Arsch oder 240 sogar. Beste Idee immer. Und ja, bin dann irgendwie nach einem Monat, nämlich einen Führerschein hatte, bin ich dann irgendwie abends mal, war noch mit meiner alten IT-Ausbildung, war richtig Dreck, der Betrieb richtig kacke, alles gehasst. Abends bin ich nach einem richtigen Wichstag irgendwie wütend nach Hause gefahren. Schön Death Metal auf der Mucke-Box im Auto und ab dafür. Und war am Regnen. Und schön irgendwie mit irgendwie so 90 Sachen in der S-Kurve reingezischt. Und ja, rausgesegelt natürlich. Dann so schön weggedriftet. Erstmal in so ein, kennt ihr das ja, wenn quasi zwischen Straße und dann da fällt oder was dahinter kommt, so, und da macht es einem also so ein Graben ist, ne? Ja, dann quasi erstmal so in den Graben runter, aufgeschlagen, wieder aus dem Graben rausgesegelt, dann in eine Baumschule geflogen, die Baumschule halb rasiert, so 20 Meter. Und dann bei der Baumschule vor dem komplett schweren Eisentor mit der Fahrradtür so 5 Zentimeter davor liegen geblieben. Wäre ich da halt reingekachelt, das hätte mich halt komplett einfach einmal da um die Tür gewickelt, so, und dann wäre ich halt auch safe weg gewesen. Ja, war total Schaden, dann irgendwie, Arbeitskollege kam dann vorbei, irgendwie 5 Minuten später habe ich dann gesehen, also, oh. Und ja, das war auch das Auto. Ja, also auch close. Und dann die dritte Nummer, war wieder ein Autounfall. aber diesmal nicht selber verursacht, da war ich Beifahrer. Da war ich mit einem Kumpel unterwegs, wir wollten nach Wacken fahren gerade, haben gerade alles eingeladen und sind dann zu dritt im Auto so Serpentinen gefahren und er ist auch viel zu schnell, war auch irgendwie, glaube ich, gerade auch so ein bisschen Regen und so und raureif und er irgendwie mit in die Serpentinen, so mit 100 Sachen durch die Serpentinen geballert. Dann auch halt Kontrolle verloren. Und dann so eine, ja, wirklich komplett so in eine Böschung reingeschossen, die so 300-400 Meter nach unten geht. Und dann sind wir aber zum Glück nach 40 Metern oder so von so einer fetten Baumwurzel aufgehalten worden, weil wir da reingekracht sind. Und ich bin unter das Armaturenbrett gerutscht. Das Armaturenbrett ist quasi an die Decke geflogen. Also meine Knie sind so hart an die Armaturenbrett aufgeschlagen, dass das Armaturenbrett ausgehebelt wurde.
Das ist echt ein Wunder, dass du dich noch bewegen kannst heutzutage.
Komplett. Und das ist das, was ich mir äußerlich angetan habe. Und dann sind wir halt da rausgekraxelt, wieder zurück oben so zur Straße hochgekrochen, so alle komplett fertig. Und dann war es halt voll am Pissen, wir erstmal auch irgendwie Bullen gerufen und so. Und eine Freundin, die halt hinten drin saß, also ist keinem was passiert, so zum Glück. Meine Beine ein bisschen wehgetan, aber sonst ging's. Und eine Freundin hat dann irgendwie, weil sie so gepisst hat, hat die ihren Campingstuhl fürs Festival ausgepackt und so einen Regenschirm sich daneben gesetzt und saß dann so am Straßenrand mit so einem roten Schirm aufgespannt und wir haben halt gewartet, bis sie ja kam. Und das erste Auto, was halt kommt, so ein kleiner Fiat oder was das irgendwie war, hält so an. Macht so eine alte Oma irgendwie, macht die Scheibe runter so. Hallo? Wir gucken so rüber, alle voll verstört so. Und sie so, verkaufen Sie hier Erdbeeren?
Was?
Die dachte wegen dem roten Schirm, dass wir einen Erdbeerstand sind. Weißt du, so ein,
ja, so kleinen Moment, ich hole sie aus dem Kofferraum.
So ein Seitenstraßenverkaufsstand gibt's ja manchmal in so örtlichen, in so
ja, klar.
Dorfregionen. Und wir so,
alle Stadtkinder gerade so, hä?
Und wir so, nee, wir hatten einen Autounfall. Und die so, ach so, und fährt. Ja.
Hey.
Das war mega lustig. Ja, da kann man auch, kann dann irgendwie alle, muss man da rausgezogen werden mit dem Abschlepper und so. Und dann irgendwie 2 Stunden später hat ihm alles dann irgendwie Karre aufgesattelt, irgendwo auf den Hänger weggefahren und so. 2 Stunden später, Sachen umgeladen, anderes Auto, wieder losgefahren.
Was? Ach Gott, das ist alles so schlimm.
Das waren meine drei Near-Death-Experiences. Also da hätte es safe 3-mal vorbei sein können. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr hatte ich nicht. Nicht so richtig. Ja, es war Alkoholvergiftungen, aber das zähle ich mal nicht dazu.
Aber vor allem, wir wollten heute irgendwie so eine einigermaßen lebensbejahende Folge machen, aber du machst mir so fast lebensbeendende Folge.
Deswegen habe ich ja gesagt, ich versuche es so uplifting wie möglich zu erzählen.
So uplifting.
Wie man hier Death Experiences halt einfach uplifting erzählen kann.
Ja. Soll mir keiner sagen, das ist kein Lachgarant. Ey, man lernt ja aus allem. Also nicht immer allem, aber meistens. Und
hoffentlich.
Ja. Ich renne nicht mehr an Bahnsteigen, ich fahre nicht mehr mit 180 in S-Kurven und ich fahre auch nicht mehr mit Leuten als Beifahrer, die komplett geisteskrank sind. Das habe ich gelernt. Ja, und, nee, ihr so, also, und ihr so?
Keine Ahnung, wenn ich darüber nachdenke, so jegliche wirklich gefährliche Dummheit, die ich jemals hatte, oder einfach allgemein richtige Dummheit, sind nur unter Alkoholeinfluss entstanden. Tatsächlich immer. Es gab nie eine Ausnahme. Das bringt mich ja auf die Idee, dass ich ja jetzt die Story auspacken könnte, die ich erzählt habe, als mir der Laptop abgeraucht ist vor einem Jahr, die niemals den Release.
Das war was mit Wein, ne?
Ja.
Das Weinfest. Ach, die Nummer, ja, ich erinnere mich dunkel. Stimmt, das war das, wo unsere ganze Folge am Arsch war, ja.
Ja. Wo einfach auch ich seitdem keinen computerähnlichen Gegenstand mehr zu Hause habe.
Ja, das war die Near-Death-Experience von deinem Laptop.
Ja, das war so der Moment, wo in Bill Gates was gestorben ist. Ja, es war, glaube ich, das Rotweinfest 2012. Und
Allein Sachen, die es schon so heißen wie ein Alkoholgegenstand. Rotweinfest, Bierfest. Beste.
In Worms gibt es wenigstens auch das Backfischfest, das ist so was anderes. Oder der Wurstmarkt in Bad Dürkheim.
Der Wurstmarkt.
Oder das Pretzelfest.
Ja, klar.
Rotweinfest, Ingelheim. Relativ legendär hier in der Gegend.
Wegen dir?
Vielleicht auch deshalb.
Gibt jetzt mit Nico eine Statue auf dem Markt.
Um Gottes Willen, ey.
Der Ingelheimer Nico.
Ja.
Mit so einem kleinen Ingelheimer Pappeimer. Weinbube, so heißt die, damit man nicht direkt weiß, wer es ist.
Das mit so einem kleinen Pappeimer daneben.
Der Pappeimer.
Das war halt auch einfach ein Clash of the Cultures, weil 2012, da bin ich gerade mit meiner Jetzt-Frau mehr oder weniger zusammengekommen und die hat ein paar Leute aus der Eifel mitgebracht. Und Hand aufs Herz, in der Eifel kennt man halt einfach nur Bier. Fertig.
Rednecks.
Es gibt nichts anderes dort. Punkt. Und wir haben uns dann, es waren dann immer auch, das ist halt, das hat diesen Stellenwert hier in der Region, dass der Busverkehr sich komplett darauf einstellt und gefühlt 100 Linien mehr fahren als regulär. Und das war eigentlich auch unser Plan, dass wir uns dann am Marktplatz kurz hinstellen und warten, bis der Bus kommt. Wir waren so 12 Leute circa. Ja, aber der Bus kam die ganze Zeit nicht und wir waren halt auch eigentlich schon vom Warten relativ gut dabei und hatten sehr viel Spaß anhand der Flüssigkeit, die wir uns schon in den Kopf gedrückt haben. Und der Bus kam nicht und dann kam ich halt auf die glorreiche Idee, statt wir einfach zu sagen, komm, wir gehen einfach heim und fahren irgendwann oder gar nicht mehr. Nein, ich gehe alleine nach Hause, hole eine Umzugskiste voll Alkohol, komm wieder und wir saufen einfach an der Kirche weiter. Haben wir dann getan. Seid ihr da?
Ja,
ich höre gebannt zu, wie so ein Kind, das vom Christbaum sitzt. Nee,
weil gerade wirklich
nicht der Christbaum was erzählt waren.
Und hab dann mehr Alkohol geholt. Und wir hatten dann so einen kleinen, es gab damals kein, also damals 2012.
Es gab damals nichts.
Zumindest keine Bluetooth-Speaker, das ist schon mal Fakt. Oder zumindest nicht in der Form für den Otto-Normal-Handwerkslehrling zu bezahlen. Und ich habe halt auch noch so ein altes kleines Tape-Deck mit AUX-Anschluss. Das klingt auch heute noch großartig. Ich brauche 8 Dreifach-D-Batterien. Das Ding ist einfach 100 Kilo schwer.
Das ist das Schwerste an dem Gerät.
Damit kannst du ein Riot beenden, wenn es sein muss. Ja, und haben dann da an der Kirche rumgepimmelt, uns obskuren Thrash-Metal reingezogen und uns bis zur Unkenntlichkeit abgeschossen. Und waren wirklich 12 schon viel zu betrunkene Leute in diesen Bus eingestiegen, der dann überraschenderweise doch kam, halt nur mit 3 Stunden Verspätung. Ey, das sind wirklich, das raffen Leute nicht, die in der Stadt da groß geworden sind. Die kennen solche Situationen überhaupt nicht. Und wir steigen in den Bus, sind für eine Ortschaft weiter fast schon rausgeflogen, weil wir die ganze Zeit rumgepöbelt haben. Also haben es dann doch irgendwie, also scheinbar hatte ich genug Charme mit meiner Fahne, dass der Busfahrer gesagt hat, so, ich lasse euch doch noch bis zum Rotweinfest fahren. Es kommen an, steigen aus, ich sehe einen Kumpel von mir und das Erstbeste, was mir einfällt, ist, ihm einfach voll eine reinzubrettern. Also, er will mir die Hand geben. Er will mir die Hand geben und ich habe ihm einfach eine geballert, dass er umgefallen ist.
Das ist wie bei Scary Movie 3, wo die Aliens sich in die Hoden treten zur Begrüßung.
So etwa. Also, grüß dich, Robert. Und wir gehen dann hoch zum Festplatz, sind mega laut, die Leute sind einfach von unserer puren Anwesenheit so angepisst, weil wir halt so unfassbar am Rumpöbeln sind. Das war wie Fußball-Ultras, aber ohne Fußball-Background. Ganz ehrlich.
Einfach nur Ultras.
Ja, einfach nur ultra voll. Und Festplatz angekommen, da hat er meine Handwerkskollegen getroffen und ey, Handwerk ist halt einfach das Räudigste, was geht. Hab dann den 13-jährigen Bruder von meinem Ausbildungsgesellen abgefüllt. Das habe ich dann, deutlich später noch als Retourkutsche bekommen. Also das ist vollkommen eskaliert. Dann ging das halt so weit, bin ich mit meinem Lehrlingskollegen da rumgelaufen. Die Gruppe hat sich komplett aufgelöst. Jeder hat so sein Ding gemacht. Und dann treffe ich den Sohn von meinem damaligen Chef. Und wir quatschen so und bla bla und geil, dass du da bist. Und dann fängt er an, so ein bisschen über seinen Vater herzuziehen. Also quasi mein Chef damals. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, ja, manchmal ist er schon ein Depp. Und dann gibt mir der Kumpel von dem Sohn einfach ein Headbutt. Aber weil halt ungefähr alle Menschen kleiner sind als ich, hat er mir halt nur die Lippe völlig aufgehauen. Und ich fall halt rückwärts um, weil ich eh kaum noch stehen konnte. Meine Ellenbogen sind aufgerissen, meine Handinnenflächen sind komplett aufgerissen. Und ich bin da total wutentbrannt, einfach rum und hab den Typen gesucht, weil ich hab gefühlt 5 Minuten gebraucht, um mich wieder aufzuraffen. Und wurde dann von der Security, als ich ins Zelt gelassen, logischerweise, hätte ich auch getan, ich hätte mich auch nicht da reingelassen. Und irgendwann kommt dann ein guter Freund von mir und sagt so, ey, hier, deine Freundin geht's voll schlecht. Und dann bin ich zu der und dann, die hat halt hyperventiliert, irgendwie Luftprobleme gehabt. Und ich sehe nur, wie der Security vor ihr, der Sunny vor ihr kniet und gehe so hin und check den Sunny um. Ich denke so, was will der Typ von meiner Freundin?
Oh mein Gott.
Es wird schlimmer.
Ja, der Ingelheimer Weinbub, die Statue ist auf jeden Fall safe.
Das kommt mir gerade so vor, wie so auf dem Wochenmarkt der Typ, der dir sagt, dass er dir zu den 3 Sprotten auch noch 2 Kilo Hering dazu gibt und dann, ach, was soll's, gleich nochmal drauf irgendwas. So kommt mir das gerade vor.
Auf jeden Fall hat mich dann der Sohn von unserem damaligen Bürgermeister dann zurückgehalten und hat mir eine gebrettert, damit ich mal wieder runterkomme. Dann hat sich langsam so unsere Gruppe wieder zusammengefunden.
Dann haben sie erstmal alle wieder geheadbuttet, das zur Begrüßung.
Da war ich dann ein bisschen runter und Freundin ging es dann halt ein bisschen besser. Dann kamen aber so 3 Typen vorbei, die sie einfach ausgelacht haben, weil sie am Boden saß und es halt nicht gut ging. Da haben sie einfach wirklich ausgelacht und auf sie gezeigt. Und dann wurde ich so wütend, dass ich, also für die Wrestling-affinen Leute, ihr wisst, wie es aussieht, wenn Roman Reigns einen Superman-Punch macht. Und exakt diesen Move habe ich gemacht. Ich bin wirklich auf die Leute gesprungen und habe im Flug meine Faust rausgezogen. Und hab einfach um mich geschlagen. Und dann so, ey, ihr Assis, ihr Volltrotten, ich mach euch rund. Komme, was wolle. Okay, wie es so kam, Polizei, Security, alle da. Dann, der Twist war einfach, das wurde relativ schnell unterbrochen alles. Und die Polizei fragt mich, ob ich Anzeige erstatten will, wenn die Typen mich hier angegriffen hätten. Während die Security am anderen Ende vom Festplatz diese drei Typen weiterhin verprügelt. Und dann habe ich halt gesagt, um mich auch aus der Affäre rauszuziehen, bevor das sich in eine komische Richtung nimmt, so, ey, wir haben alle was getrunken, das kann mal passieren, ihr kennt das doch, gell? Dann bin ich ein bisschen runter und dann bin ich ins Sunny-Zelt, weil meine Hände sahen aus, ey. Wirklich Bärnackel-Fight-mäßig. Ich habe ausgesehen. Mein ganzes Gesicht. Ich habe ausgesehen wie André, nachdem er aufs Gleisbett gefallen ist. Ganz ehrlich. Und habe dann Kühlakkus bekommen von den Sunnies. Und dann haben wir uns einfach nur an den Marktplatz runtergestellt, um
noch was getrunken
zu fahren. Nee, wir haben dann, glaube ich, nichts mehr getrunken. Zum Glück, ey. Und dann haben wir einfach nur gewartet. Ich habe dann einfach zu Hause irgendwen angerufen, damit sie uns abholen. Ich weiß nicht, mein Vater und meine Oma, keine Ahnung, irgendwer hat uns abgeholt. Und ich war dann aber irgendwie, dann war ich unter dem Marktplatz stehend und wurde dann aber wieder so wütend wegen diesen ganzen Deppen, die wieder untergekommen sind, dass ich diesen Kühlakku, von dem ich von den Sunnies bekommen habe, einfach mit der bloßen Hand auseinandergedrückt habe, damit er zerplatzt ist. So ein Kunststoffkühlakku. Also. Ja, und dann sind wir nach Hause und dann sind wir ein bisschen runtergekommen und haben dann noch ein bisschen Street Fighter auf dem Super Nintendo gespielt.
Erstmal weiter kloppen, aber digital.
Ja, besser so. Und dann bin ich ins Bad und gucke in den Spiegel. Und ich so, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Ich hätte es fotografieren müssen. Wirklich, meine Zähne waren alle rot, weil meine Lippen aufgeplatzt waren. Es sah aus, als hätte ich einfach jemanden die Halsschlagader durchgebissen.
Nico, das sah nicht nur so aus, du weißt es noch nicht mehr.
Ja, der arme Sonny.
Ja, ey, von nicht wissen ist ein guter Punkt, weil ich kann diese Story gerade nur so einigermaßen zusammenhängend erzählen, weil ich über die letzten 8 Jahre immer wieder neue Versatzstücke bekommen habe.
Ja, das sind die besten Stories, die du nur so als Puzzlestücke wiederkriegst.
Ey, ich weiß noch, dass von meinem Trauzeugen, die jetzt mittlerweile Verlobte, die waren auch dabei und die waren auch unfassbar betrunken. Und die hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr und ist nach Hause gefahren. Mit dem Auto. Oh. Ich meine, denen geht's gut, aber Leute, das war das Räudigste, was jemals in meinem Leben an einer alkoholgetränkten Geschichte passiert ist. Und ich, wie gesagt, es hat 8 Jahre gedauert, um auf den Wissensstand zu kommen, dass ich hier und jetzt diese Geschichte so erzählen kann.
Ich habe auch schon mal was getrunken.
Ja, warte, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Weil das war schon alles, was ich dazu sagen kann.
Reicht ja auch. Also, danach kommt auch noch was zu dem Thema von mir. Vor Ort war auch ein nunmehr ehemaliger Freund von mir, der damals auch noch Alkohol getrunken hat. Und der war auch so ralle, dass der in seine WG kam, alles vollgekotzt hat und noch im selben Abend aus seiner WG geflogen ist. Und seitdem ist der Typ straight edge.
Ja. Hallo Sascha.
Tatsächlich, nur nicht.
Ja, es handelt sich dabei halt auch um den Sascha. Ey, auf jeden Fall einer der, also keine Ahnung, um dazu was zu sagen, dieses übermäßige Alkoholgeschiss. Ey Leute, macht's einfach nicht. Es ist einfach nur, das ist nicht gut. Da passieren so dumme Sachen. So im Nachhinein ist es am Ende des Tages eine geile Geschichte irgendwo. Also was heißt geil? Es ist halt durchaus unterhaltsam zu erzählen. Also ich sag mal so, Seth Rogen hätte seinen Spaß, hier zu verfilmen im Superbad-Stil, glaube ich. Das wäre so sein Ding. Ey, macht es nie. Haut euch nie so weg und macht nie so dumme Sachen, ganz ehrlich. So, Story over. Das war die Geschichte, die jetzt über ein Jahr später erst ihr Release erfahren wird.
2 Jahre später, glaube ich. Du bist schon lange dabei. Du bist schon 3 Jahre bist du jetzt schon bei uns dabei.
Ach, scheiße, krass.
Ja, ja, die gut, Gamescom 2017 Fall. War, nee, oder 2016, nee, 2017 muss gewesen nee, nee. Sein.
So lange gibt's noch nicht, lange gibt's noch nicht mal die Maniacs.
Ja, uns gibt's seit 2016.
Ja, meine ich ja.
Ja, Gamescom 2017 war Nikos Debüt.
Ja, sicher?
Ja, was war das für eins Gamescom
von. Nee, da war Nico nicht dabei.
Nee, was? Nein, doch.
Nee. Ein Jahr später erst. Nee, zwei Jahre.
Echt?
Ja.
Ich war.
Stimmt.
Du verwechselst es, weil auf Gamescom 2017 haben André und ich uns gesehen. Das stimmt. Aber,
stimmt. Ich verwechsel das, weil deine erste Episode, da bist du auf dem Cover vor dem Gamescom, vor der Messehalle Köln.
Das ist völlig falsch. Auf dem Cover stehe ich vom Bahnhof in Ingelheim.
Das ist dasselbe.
Für Sascha Alter. Sind alle Glaskuppeln auf Bilder immer die Gamescom.
Ich muss, das kann doch. Das ist unfassbar unmöglich.
Wenn Angela Merkel aus dem Reichstag sind, denkt der Sascha auch, die sitzt in der Kölnmesse. Ja, Virtual Reality und so.
Aber man muss auch sagen, Ingelheim und Köln sind sich sehr ähnlich.
Es fährt zumindest ein Zug auch von Ingelheim nach Köln. Also, und es gibt Straßen wie in Köln.
Ja, das ist eigentlich genau das Gleiche.
Ja, das kann man von Chemnitz nicht sagen. Wir haben keine Straßen.
Nee, da gibt es nur Feldwege.
Ja, wir haben Schlaglöcher. Mit ein bisschen Teer drumherum.
Und Schläger und Arschlöcher.
Ja.
Sehr schön. Ja, großartige Story, aber ich pflichte dir da auch ganz bei. Ich meine, das ist ja dieses typische Ding, ne? Wir sind jetzt selber im langsam im Alter, wo wir selber sagen, Leute, tut's nicht. Ihr habt da nichts von, aber ich sag auch immer gleichzeitig, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.
Das sowieso. Ey, und noch dazu, das war meine erste und letzte körperliche, richtige Auseinandersetzung, so in Form von Schlägerei.
Bis auf den Typ, der dich vom E-Roller gehauen hat.
Ja, das war ja keine Auseinandersetzung. Nico hat gehauen und das war's.
Ja, gut, stimmt.
Das ja, war nee, nur ein, aber das eine, ist halt eine Schlichtung.
Ja, eine Schlichtung, genau. Eine Aussprache. Also er hat jetzt keine Aussprache mehr, aber du schon.
Ich denke auch, ja.
Ja, aber nein, das ist klar. Jeder muss natürlich irgendwie seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich habe auch so viele Alk-Stories und beziehungsweise Eskapaden. Da bin ich der Letzte, der irgendwie da mit dem Zeigefinger schwingen darf und sagen,
ja, ich darf.
Ja, du bist ja auch langweilig. Ein kleiner Schelm. Und von daher, natürlich kann man nur sagen, übertreib's nicht, Leute, aber im Endeffekt, ey, muss jeder selber wissen. Und aber trotzdem, rückblickend muss ich immer wieder sagen, und ich trinke ja auch mittlerweile echt wenig, also jetzt in der Situation wieder mehr, weil aus Gründen, aber ich habe jetzt ja auch seit Mai 2019 meinen Alkoholkonsum wirklich fast auf null gefahren, lange Zeit.
Same.
Und ich vermisse es überhaupt nicht. Und wie gesagt, jetzt gerade aktuell ist irgendwie Isolationsdrinking angesagt, so ein bisschen. Das ist aus der Not geboren. Aber natürlich nicht in einem Rahmen wie noch vor 20 Jahren oder so. Vor 10 Jahren.
Vor 20 Jahren. Du mit 12, 13 Jahren hast dich schon abgeschossen. Obwohl, an der Haut ist alles möglich.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja heute nicht mehr verwunderlich. Aber vor 10, 15 Jahren natürlich nicht vergleichbar und soll ja natürlich auch gar nicht wieder dahin kommen. Aber ja, es ist halt, Alkohol ist immer noch so krass einfach gesellschaftstauglich. Das finde ich immer wieder so erschreckend mittlerweile.
Ja, weil man da einfach einen anderen
Blick drauf ist Kultur, hat, das ist das Schlimme. Es wird ja, ich entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber
nee, alles gut,
es ist halt wirklich krass. Das habe ich ja selber schon oft genug erfahren. Wenn du sagst, dass du nichts trinkst, bist du seltsamer, als wenn du sagst, dass du becherst wie ein Bekloppter. Das ist total krank eigentlich. Ich weiß noch, bei meiner Ex-Arbeit, da ist meinem Chef, du hast gemerkt, dass sein Gehirn gerade schmilzt, weil er sich nicht vorstellen kann, wie ein Mann nichts trinken kann. Er hat mich dann auch auf der Weihnachtsfeier stockbesoffen gefragt, ob ich schwul bin. Mit der Erklärung, weil ich nichts trinke und keine Freundin habe. Ist natürlich absolutes Indiz für die sexuelle Orientierung, weil man nichts trinkt. Also,
macht krass. Komplett Sinn, ja.
Ja.
Oh Gott.
Macht komplett Sinn.
Genau so, sowas. Ja. Genau sowas. Ja, nee, deswegen. Nicht cool. Aber am Ende des Tages bräuchte ich es nicht wirklich, was passiert ist unter gewissen Genussmitteln. Denn, ey, Also, es gibt Podcasts, jetzt kann ich den Scheiß raushauen, ist super.
Ich habe mein Leben lang dafür trainiert.
Ja, ich habe mein Leben lang dafür trainiert, um zu warten, bis ein Format existiert, welches ich benutzen kann, um meine Stories rauszuhauen.
Welches asozial genug ist, um mich zu ertragen.
Und Michael Bay hat mich rausgeschmissen, also sind es Podcasts.
Ja, verstehe ich.
Ich auch.
Nein, ich bereue auch nichts. Das ist wäre Quatsch, weil irgendwie, das ist immer, du bereust du irgendwas und das finde ich immer bescheuert, nee. Weil alles, was ich in meinem Leben getan habe, hat mich an den Punkt gebracht, wo ich heute bin, das ist ganz okay geworden. Also,
genau so sehe ich das nämlich auch.
Samt Höhen und Tiefen, das gehört irgendwie alles dazu, es hat alles auf eine oder andere Weise geprägt, auch wenn eben einige Zeitabschnitte in meinem Leben durch diverse Genussmittel langsam verblasst sind. Und leicht vernebelt sind, aber alles davon hat irgendwie, ja, es ist schon krass, wenn man mal zurückdenkt, wie viele Partyabende man nur noch halb rekapitulieren kann oder gar nicht mehr. Also das war schon eine Zeit lang wirklich ganz schön krass. Aber alles hat irgendwie dann doch natürlich irgendwie geformt. Man hat aus allem gelernt und seine Schlüsse gezogen und seine Erfahrungen gemacht. Von daher kann ich immer nur sagen, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden. Und bin da der Letzte, der da irgendwie Moralapostel spielen darf und möchte. Aber ja, natürlich so einige, heute kann man noch zurückblicken auf vieles und drüber lachen, so, ob es damals natürlich das Beste war auch für einen selber, ist dahingestellt, eher nicht, aber ey, gehört zum Verleben irgendwie dazu.
Eben. Und keine Ahnung, auf der einen Seite ist so beschissen das alles ist, ja, aber das sind halt Erfahrungen, die, auch wenn man sie jetzt so stückweise über die Jahre zusammenarbeitet, will man es irgendwie nicht missen, weil es hat halt geprägt und
Man weiß ja auch dann, dass irgendwann gut ist. Also rückblickend weiß man ja auch selber, dass es, man erkennt ja dann, was man auch hier und da hätte lassen können, aber ja, man hat es eben.
Wenn es danach geht, ich hätte so einiges gelassen. Also, wenn man jetzt die Frage stellen würde, hättest du was anders gemacht? Ungefähr alles. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt hier, wo ich bin, weil ich halt so blöd war, wie ich war. Also betrachtet ist eigentlich, und da ich aktuell so zufrieden wie noch nie war, denke ich mir so, ist das eigentlich alles ganz geil. Also, nicht geil, aber es hat alles, es waren alles die Versatzstücke, die nötig waren, dass es jetzt ist, wie es ist.
Oh, ja, genau.
Philosophische Ansätze hier.
Ja, es ist ja so. Man hat ja doch dann mal irgendwie dann angefangen, dann die Dinge zu reflektieren und zu überdenken. Und dann haben vielleicht gerade die extremen Momente dazu beigetragen, dass man sich dann doch irgendwie ein bisschen kultivierter entwickelt hat, als man damals war. Und mal gedacht hat, das geht vielleicht auch ein bisschen klüger. Und wenn das dazu irgendwie beigetragen hat, dann war es doch allein deswegen schon wert, diese Erfahrung irgendwie mitzunehmen.
Ganz genau das. Schön.
Sascha, wie geht's deiner Hafermilch? Nein, aber ich wollte gerade noch sagen, ich bin da ganz bei dir, Sascha. Wie gesagt, ich konnte das ja lange selber nicht nachvollziehen, weil ich ein Schluckspecht sondergleichen war. Aber jetzt, wo ich auch eben meine Alkoholzufuhr runtergeschraubt habe, habe ich es selber auch schon irgendwie jetzt mittlerweile sogar mal gehört. Irgendwie, keine Ahnung, Firmenfeiern, hast nicht gesehen, so hast halt ein alkoholfreies Bier in der Hand, wenn nicht irgendwas anderes antialkoholisches. Ja. Und kommt direkt so, ja wie, willst kein Wein, willst kein Bier? Nee, danke. Wieso?
Ja, das ist halt einfach super dumm. Ne?
Das war neu für mich, das kann ich nicht, weil sonst war immer so, wo ist Hacker? Ah, liegt da hinten in der Ecke und ist der Stock besoffen. Ja, alles wie immer.
Das war ja tatsächlich so, dass ich habe ja schon in meiner Jugend habe ich nichts getrunken, komplett gar nichts. Und damals ging mir aber diese dummen Fragen so auf den Sack, dass ich dann gesagt habe, gut, dann zeige ich euch, dass ich durchaus was trinken kann. Und habe halt alles, was mir gegeben wurde, einfach auf Ex weggezogen. Das war auch der eine einzige Abend, an dem ich das tatsächlich mal so gemacht habe. Ich habe die Leute beeindruckt. Ich habe auch später meinen Ausbilder mit der Geschichte beeindruckt. Und das war nicht später, Jahre später, sondern Wochen später. Weil ich da irgendwo im Zeitraum von 2,5 Stunden habe ich irgendwie 2 Wodka-Lemon, ein Whisky-Cola, ein Waldmeister-Wodka mit Cola, ein Waldmeister-Wodka so, ein Baileys und irgendwie noch 2 Radler oder sowas reingekippt.
Allein, dass du die Hälfte der Drinks noch rekapitulieren kannst, gibt dir schon mehr Gedankenleistung, als ich in den letzten 15 Jahren hatte.
Ja, das Beste war, das war der Geburtstag, auf dem ich war 2,5 Stunden oder 3 Stunden oder sowas, der war relativ kurz. Ich habe das wirklich absolut weggezogen und weiß noch, ich habe mich dort mit einem Mädel gut verstanden, hab der dann auf Wer kennt wen, also es ist lange her, es ist der 26.12.2010 gewesen.
Wer kennt?
Hab der dann, hey, mein Geburtstag. eine Freundschaftsanfrage geschickt und eine Privatnachricht geschrieben, dass ich es total gut finde, dass man sich mal über seine sexuellen Interessen so offen austauschen kann. Ich habe das am nächsten Tag gelesen und habe mir gedacht,
was jetzt kommt.
Ich habe das am nächsten Tag habe ich es gelesen und dachte mir so, ach du Scheiße. Ich habe auch, also man konnte es kaum noch lesen, weil in Gedanken saß ich da mitten in der Nacht an meinem Rechner und habe halt geschrieben, ich finde das wirklich sehr interessant, dass man sich über seine sexuellen Interessen austauschen kann. Eigentlich stand da so irgendwie so, ja, ich finde es voll gut, dass wir so geredet haben über Sex. Also schon etwas tiefer, aber bla. Die hat auch nie wieder sich gemeldet. Die hat's gelesen und das war's. Und ich habe auch in der Nacht habe ich mich mit meiner Mutter gestritten. Die hat mich gefragt, warum ich zwei Kopfkissen auf meinem Bett liegen habe. Und ich habe gesagt, nein, das ist eine Decke. Dann hat sie mir das gezeigt. Ich habe dann selber diese vermeintliche Decke hochgehoben. Es war ein Kopfkissen. Ich habe gekichert wie ein kleines Mädchen. Dann habe ich
Das ist auch so geil. Nico haut Leuten aufs Maul den ganzen Abend und du hebst einen Kopfgesuchten Lächeln und kicherst dabei.
Es passt halt auch so schön zu mir, ne? Dann wollte ich natürlich meinem abendlichen.
Passt doch mehr zu mir, als ich zugeben wollen würde.
Dann habe ich meiner abendlichen Routine frönen wollen. Dazu kam es aber nicht mehr, weil ich vorher einen Eimer gekotzt habe. Auch darüber musste ich kichern, weil ich mir dachte, es ist ja richtig wie bei einem Besoffenen. Weil in mir drin war ich noch völlig nüchtern. Ja, es war so.
Das war wirklich so. Du beschreibst gerade das, was jeder Betrunkene durchmacht. Also in mir
beim ersten Mal.
Ich war ja halt, das ist meine, lasst mich auch meine betrunkene Geschichte. Naja, jedenfalls habe ich dann auch festgestellt, ich habe mich, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mich an unsere Rauputzwand im Treppenhaus angelehnt mit dem Kopf, mit der Stirn. Und habe mir gedacht, das ist richtig weich. Also die Wand war echt angenehm. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, dass das fast wie Schmirgelpapier war. Und das Beste war, am nächsten Tag war ich mit meinen Eltern shoppen, weil ich unbedingt neue Klamotten brauchte. Und ich wollte Hosen kaufen. Mir war aber so schlecht. Ich war richtig fertig. Und meine Eltern lachen mich die ganze Zeit aus. Das Schöne war aber, ich habe neben dem Kater auch einfach mal pfeifersches Drüsenfieber gehabt und lag dann 3 Wochen lang im Bett, weil ich mich nicht mehr rühren konnte.
Holy shit.
Ja, das war richtig heftig. Meine Eltern haben mich halt bis abends ausgelacht und ich habe dann gesagt, mir tut alles weh, ich glaube, ich habe Fieber und ich hatte 40 Fieber. Ich lag wirklich 1,5 Wochen mit so zwischen 39 und 41 Fieber im Bett. Und 3 Wochen insgesamt, das war richtig hart. Aber das war nicht der Grund, warum ich aufgehört habe zu trinken. Der kam Jahre später. Ich habe zu der Zeit eigentlich noch relativ gut mitgehalten, so mit 4 Cuba Libre am Abend und einfach nur warm Bauch und sowas. Aber ja, das waren auf jeden Fall grundsätzlich eigentlich nur diese Momente, wo ich sagte, ja gut, wer mich jetzt auslacht, weil ich nichts trinken möchte, dann trinke ich halt was. So habe ich auch mal einen ungemixten Whisky-Cola getrunken. Weil wir keine Gläser hatten, haben sie gesagt, das musst du im Mund mischen. Also habe ich einen guten Schluck Cola genommen, habe ihn aber aus der Routine sofort runtergeschluckt und dann haben sie gelacht und dann habe ich mir gedacht, gut, dann zeige ich euch jetzt noch was und habe 5 Schlücke aus der Whiskyflasche runtergezogen. Das war auch gar nicht so schlimm, eine halbe Stunde später hatte ich eine sehr weiche Aussprache, aber dann war es auch wieder gut. So. Das waren meine Alkoholeskapaden, aber eigentlich war es wirklich so, weil ich immer wieder dumm gefragt wurde, warum ich das nicht tue und irgendwann habe ich dann wieder gelassen und ja, die beste aber dumme
krass,
Frage.
Aber krass, wie dumm man dann war, beziehungsweise einfach nicht ja, dumm, aber natürlich durch diese Herdenzwangsaktionen. Genau.
Dumm dann, einfach so nach dem Motto, lass mich in Ruhe.
Anstatt selber zu sagen, natürlich zu sagen, darüber zu stehen, dann muss man natürlich dann den beweisen, dass man auch trotzdem was kann. Irgendwie. Genau. Das ist halt so doof. Ja.
Aber die beste dumme Frage, die ich hatte, war auf dem Hardcore-Help-Festival, ich glaube 2012 oder 13. Da kam dann ein Typ auf mich zu und sagte so, darf ich dich was fragen? So, ja klar, gerne. Warum Straight Edge? Warum kein Spaß? Und dann habe ich einfach nur gemeint, warum keine richtige Frage, warum einfach nur so dumm sein? Und ja, ich fand das witzig, ja, war es aber nicht. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, So, das war auch sehr schön. Da war ich zum ersten und einzigen Mal schlagfertig.
Wenn ich dein Gesicht so anschaue, bist du immer schlagfertig.
Ja, aber tatsächlich dieses Thema Alkohol ist Kulturgut, geht mir auf viele Art auf den Sack, weil du erwischst
irgendjemanden. Weißt du, was ich so erschreckend finde?
Ja.
Wenn du jetzt von deinen Eskapaden erzählst und die dir so krass unangenehm sind, und da denke ich an die Mengen, die André und ich wahrscheinlich weggehauen haben. Da wirkt das, was du da erzählt hast, wie eine halbe Stunde aus dem Leben von André und mir.
Ja, aber das ist ja, die sind mir nicht unangenehm in dem Sinn. Ich fand das auch sehr witzig. Also gerade meine.
Nein, nicht unangenehm, aber keine Ahnung. Schönes Beispiel: Way of Darkness Festival, 3 Jahre am Stück hingefahren, sogar 4 Jahre, von 2007 bis 2011 jedes Jahr hingefahren. Das ist lass mich nicht lügen, im Frankenland oben. Also Bamberg, Lichtenfels, in die Kante ist das immer gegangen. Wir hatten einfach pro Kopf bei einer anderthalbstündigen Bahnfahrt einen ungefähr 5-Liter-Kanister mit irgendwas und der war leer, wenn wir ankamen.
Ja, der Vorteil ist, und da komme ich tatsächlich auf eine sehr alte Aussage und Denkweise von mir zurück, ihr habt ja auch sehr viel Death- und Thrash-Metal gehört. Ich habe nur lupenrein elitären Black-Metal gehört und war intellektuell einfach überlegen. Ich habe nichts gebraucht, weil ich war einfach
weißt
so weit.
Weißt du, was
weit
das Schlimme ist?
Ja.
Das denken Black Metal Fans halt wirklich.
Ja, ich hab's auch. Ich war ja wirklich der absolute Black Metal Lollo. Aber tatsächlich habe ich mich mit den Leuten über Nietzsche und sonst was unterhalten, während nebenan einer rumlag mit irgendeinem, gore-rotted Shirt und sich fast schon eingeschissen hat, weil er so blau war. Also
ja, wenigstens dem T-Shirt alle Ehre gemacht. Ja. Nein, aber ich fühle mich komplett. Ich war bei mir genauso. Ich war auch am Anfang krass Black Metal Lollo. Hier, wo ich auch noch hier in den elitären Bandkreisen aus unserem Tal, weiß schon, Sascha
war. Odium Immortalis.
Ja. So, da habe ich auch nichts getrunken, war auch so, ja, nur Nietzsche und ich kaufe mir Bücher über Astrophysik, ciao. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja, ist eigentlich voll behindert, dann habe ich mir, also das ist lollohaft. Dann habe ich mir einfach gesagt, nee, jetzt besaufe ich mich. Und dann hatte ich plötzlich auch
jetzt besaufe ich mich.
Und plötzlich hatte ich mir noch, einen Cannibal Corpse Shirt an, das war, dann ging's los. Bei mir kam das im Grunde wirklich auch durch diesen Einschnitt so nach dem Motto, okay, ich will irgendwie dazugehören, jetzt muss ich irgendwie einen ballern und dann, ja.
Aber es ist halt tatsächlich so, dieser Unterschied zwischen elitären Black-Metal-Lollos und lebensfrohen Death- und Thrash-Metalern ist schon tatsächlich ein bisschen so. Und damals ging mir das halt auch ultra auf den Sack, dass die Leute mich auch immer dumm gefragt haben, warum ich nichts trinke und warum ich keinen Spaß habe. Und dann habe ich eben noch mehr elitären Black-Metal gehört und noch weniger Death-Metal. Heute
noch weniger Spaß gehabt.
Ja, tatsächlich. Ich hatte sehr viel Spaß sogar. Manchmal.
Ja, du hast Spaß.
Ja.
Das war wirklich genau das. Also klar, mit dem Genre des Black Metal geht halt auch ungefähr ein bisschen so der Konsens einher, dass das halt alles so ein bisschen auf Einzelgängertrieb stattfindet. Und das stimmt auch irgendwo ein bisschen. Also wenn ich darüber nachdenke, als ich mich mehr mit extremem Metal auseinandergesetzt habe, war es erstmal nur Black Metal. Und dann hat mich das Interesse an der Musik so ein bisschen in die Foren geführt und hab dann auch so diesen Lonesome Warrior im Internet gespielt, halt auch auf diesem Trip wie Black Metal blablablub und Einzelkämpfer, was auch immer. Und dann habe ich gemerkt, so, es gibt mehr Leute, die so ein bisschen ticken wie ich, und dann hat sich die Entwicklung da so ein bisschen in die Richtung gedrückt.
Ja.
Und dann wurde halt plötzlich das Interesse für anderen Metal groß, aber Hauptsache, er war räudig und allerspätestes Release vor 94, und wenn er nicht vor 94 rauskam, dann muss er so klingen, als wäre er von vor 94. Und deswegen sind wir dann irgendwann in großen Gruppen mit bunten Kutten unterwegs gewesen, haben aus Kanistern versehentlich eine Mische aus Rum Jägermeister gemacht, das ist sehr eklig, aber wir haben es trotzdem getrunken.
Ja, und umso ekliger, desto besser war es doch eigentlich. Es sollte ja abgefuckt sein.
Und haben dann im Fahrradabteil von den deutschen Bahnzügen mit unserem kleinen Kassettenspieler da irgendwelche Tapes von, was weiß ich, Sex Trash oder Sex Gepard. Wieso so viel Sex eigentlich? Wir hatten gar keinen. Und
Sex Panther.
Nee, die gibt's nicht. So richtig asoziales Zeug und wirklich asoziales Wort ist jetzt kein schönes, aber es trifft es halt ganz gut. Irgendwelchen brasilianischen, so Holocaust,
Rotze-Kotze.
Wie die Bands halt hießen. Es war halt einfach nur, ja, Sarkophago und sowas. Das war maximal Black Metal, was wir erlaubt haben zu hören. Das ist das höchste der Gefühle an Black Metal gewesen, die wir zugelassen haben. Also so
ja gut, die waren ja auch schon, die waren ja auch schon eher Richtung Rotz, Punk-Crust-Rotz-Zeug.
Ja, und das war das halt wirklich. Wir haben meistens dann irgendwelche Deutsch-Punk-Sachen gehört, wie Carnal Terror mit Staatsfeind. Das ist übrigens heute noch ein Hit, finde ich. Ich kann den Text auch noch großteils auswendig. Und so lief das nur in großen Gruppen mit unseren Kutten und unfassbar besoffen. Also alle Klischees, die zu erfüllen waren, wurden erfüllt. Und die, die es ja, noch nicht voll. Gab, die Klischees, die haben wir erfunden.
Ja, und Sascha stand in der Zeit mit verschränkten Armen in der letzten Ecke vom Konzert und wollte alles genießen und auf die anderen herabblicken.
Ja, genau, das ist ja auch so ein Ding, das dann beim Black Metal dann immer mitschwingt. Du willst ja über den anderen stehen. Dieses ja. Elitismus und auch dieser ich bin euch überlegen, daher berausche ich mich nicht, um meinen Geist freizuhalten, um euch über euch zu herrschen, wenn ihr am Boden seid.
Ja. Aber das Witzige ist, das hatten wir ja schon im Lords of Chaos Cast gut besprochen, dass die ganzen Wichser, die in ihren krassen elitären Bands waren, selber sich die ganze Zeit abgeschossen haben.
Ja, ja, klar. Natürlich haben sie das.
Ist halt auch nur eine vorgelebte Pseudo-Geschichte, klar.
Ja, wie bei allem.
Aber man selber hat es aber dann eben geglaubt und ist so umgesetzt, weil man dachte, die machen das auch so.
Ja.
Ganz genau das. Ah, schrecklich. So Subkulturen, ich bin froh, dass das mittlerweile so ein bisschen ausstirbt. Also irgendwie schade, weil früher hast du einfach genau gewusst, der Hopper, was weiß ich, der Popper. Der Metal-Typ, der Punk,
Meister Propper.
Der Gruftis, Meister Propper, Meister Pumper. Du kannst die Leute anhand ihres Musikgeschmacks auseinanderhalten. Das geht heute nicht mehr. Was ich prinzipiell irgendwie cool finde, aber so ein bisschen vermisse ich es irgendwie. Keine Ahnung, es war immer so geil, du konntest genau sehen, was für Muck jemand gehört hat und konntest dann anhand dessen irgendwie thematisch was anfangen. Das ist heute tot. Das gibt's nicht mehr.
Ja, in Chemnitz kannst du das noch sehr gut nicht sehen.
Ja, da also gibt's normale manchen. Menschen, Leute, die Lanzer-Shirts tragen.
Ja, das ist, genau. Da kannst du es noch ganz gut erkennen, wo die hingehören. Ja, aber das ist gut. Ich meine, ich bin ja eh immer noch ein Sucker für Black Metal Ästhetik. Grundsätzlich. Ich feiere Corpse Paint.
Die Ästhetik, ja, aber die Musik ist halt großteils einfach Grütze.
Ja, ich mag die Black Metal. Die Musik mag ich auch. Ich mag nur nicht die Menschen dahinter.
Ich mag ein paar Sachen in Musik, aber die Typen sind zu wirklich fast 100% nicht imstande, ihre Gitarre gerade zu halten. Und da, nee, das kann ich mir einfach nicht mehr geben. Einfach, wenn Style over Substance ansteht, und das ist bei Black Metal wirklich gang und gäbe, dann will ich die Leute einfach verprügeln für ihre Unmusikalität.
Ja, das hatte ich auch schon bei vielen, die dann sich ultra aufgebaut haben und so, was weiß ich, über sich selber erzählt haben. Und dann klang halt alles richtig einfach beschissen. Aber so,
ja, und das ist,
ich mag halt trotzdem diese ganze hässliche Ästhetik. Ich mag aber inzwischen nicht mehr, was leider eben auch mit dieser Ästhetik einhergeht, das Ganze tatsächlich sehr menschenverachtende. Also Menschen sind scheiße, natürlich nach wie vor. Aber das Negative noch feiern. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letztens hatte. Ach doch, ich habe im Gespräch mit dem guten Felix, den ich jetzt hier grüße, er wird sich freuen, er wird das auch sagen, dass es sehr lieb ist, dass ich ihn gegrüßt habe, habe ich mich darüber unterhalten.
Hallo Felix.
Wie man schon die Reaktion der Leute einfach vorausschreibt.
Ja,
er wird sich hier sehr freuen, wenn nicht, komme ich zu ihm nach Hause.
Er kommentiert jedes Mal, wenn eine neue Episode raus ist, sagt er, du hast wieder dies und das nicht erwähnt. Jedenfalls, mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, weil er hat eine Vergangenheit im Beatdown und ich im Black Metal.
Schade, ne?
Und das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Genres, aber beide haben eine Sache, die gemeinsam ist, asozial sein. Und zwar nicht rotzig, punkig, frech, sondern scheiße. So finde ich das. Er wird sagen, das ist nicht ganz so. Ich meine, Beatdown ist noch ein ganzer, ist noch ein Unterschied, weil die meisten Leute sind dort linksgerechts. Beim Black Metal ist es leider nicht so. Aber beide sind halt irgendwie, haben sie nicht so die Kurve gekriegt zu, Moment, das hier ist schon ziemlich beschissen, was wir feiern. Noch schlimmer als Beatdown ist es dann beim Slam Death. Slam Death finde ich musikalisch sehr witzig, aber die Mentalität.
Ja, aber es ist misogyne Scheiße.
Die Mentalität der Szene und die Texte, aber die Mentalität der Szene ist einfach absolute Grütze. Das ist das meiner Meinung nach sogar noch vor Black Metal das Schlimmste, was es gibt. Weil wer abfeiern kann, diese ganzen Videos, wo Leute auf offener Straße zusammengeschlagen werden, einfach so aus Spaß, der hat irgendwie echt nichts mehr in der Rübe.
Ja, vor allem ist das auch unfassbar sexistischer Müll.
Ja, eben. Ja, und das, dann hast du es eben.
Aber es schenkt sich alles nichts. Eigentlich alles, was verachtende Ideologien irgendwie propagiert, ist einfach irgendwie gar nicht mal so geil.
Ja, richtig. Und das merkst du aber bei diesen Szenen, das wollte ich ja eigentlich auch hinaus drauf, mit Black Metal, du merkst, dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben, was sie da tun, dass sie überhaupt nicht über die Konsequenzen nachdenken. Ich hatte mal damals einen Bekannten, der wollte in seiner Black Metal-Band unbedingt möglichst so richtig hart mit irgendwelcher Nazi-Ästhetik provozieren. Und ich habe mir damals einfach gesagt, wie dumm muss man denn sein, das extra noch zu machen, obwohl man eigentlich, da kommen wir zu diesem geilen Thema, was beim Black Metal ja grundsätzlich so interessant ist, obwohl man ja eigentlich gar nicht diese Einstellung haben sollte. Aber die Leute begreifen einfach nicht, dass sie diese Einstellung in dem Moment schon haben, in dem sie sie tolerieren und irgendwo feiern. Da musst du nicht irgendwo selber hier bei irgendeiner Demo mitlaufen, sondern du bist Teil des Problems, wenn du sagst, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, das ist doch cool.
Weil du halt ein beschissener Edgelord bist, der einfach nur um jeden Preis anecken willst. Ja.
Und das ist einfach so dumm. Das ist grundsätzlich genau wie Internet-Trolle. Das ist einfach dumm, wenn man sich einfach keine Gedanken darüber macht, was die tatsächlichen Konsequenzen sind und was das in der echten Welt und nicht in deinem kleinen, lustigen Freundeskreis, den du im Internet hast, wirklich bedeutet, wenn ich da irgendwo über Massengräber mich lustig mache oder wenn ich da über Vergewaltigung lache oder sonst was. Die Leute begreifen nicht, dass es eine echte Welt gibt und dass das Dinge sind, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind, zu Schaden kommen werden und bei denen echte Menschenleben eventuell sogar beendet wurden. Ich fand das auch, das ist ja jetzt eine andere Anekdote, die auch musikalisch nichts zu tun hat, aber es gab mal eine Zeit auf Facebook, in der sich immer irgendwelche Kiddies in Gruppen geschlichen haben und in diesen Gruppen einfach irgendwelche Enthauptungsvideos und sowas gepostet haben. Wo du wusstest, dass das irgendein kleiner 12- bis 14-jähriger Pisser ist, der selber nicht rafft, dass er da gerade ein Video teilt, wo jemandem der Kopf abgehackt oder abgeschnitten wird. Und das muss man sich reinziehen. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, wie ich mich gerade erinnert. Wir haben, glaube ich, sogar diesen Part schon mal besprochen.
Ja, aber man muss sich das einfach gerade doch einhaken und was? Sagen,
so.
Nee, lass das nicht weiter behandeln. Ja. Das ist, da können wir auch über Corona sprechen, ganz ehrlich.
Ja, aber ich hab halt gerade einen Grüntee-Hype. Ich bin jetzt gerade angetrunken, deswegen musste ich darüber sprechen. Vielleicht bringe ich den Bogen auch anders, weil ich habe jetzt auch wieder mit Kiddies zu tun. André auch. Wir spielen ja jetzt Call of Duty Warzone. Und das ist echt ein Guilty Pleasure geworden. Es ist echt schlimm.
Ja, darf ich mega kurz mal sagen, dass das Guilty Pleasure Bullshit ist? Steh halt zu dem, was du magst oder lass es. Aber nenn's, also das gilt jetzt für alle, das ist jetzt nicht speziell gegen dich. Wenn du irgendwas magst, dann steh fucking nochmal dazu.
Weil ja, aber ich bin ja selber über mich, ich bin ja über mich ein wenig erschrocken. Deswegen nenne ich es jetzt ganz bewusst Guilty Pleasure. Weil ich grundsätzlich eigentlich keinen Bock auf Online-Spiele hatte und das immer damit begründet habe, dass mir da meine Zeit zu schade ist. Und ich merke aber gerade, wie ich da Stunden rein versenke und es mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß macht. Also ja, Guilty Pleasure, bla bla bla. Ich find's sehr cool und es macht mir echt Spaß. Und ja.
Und damit ist doch alles geil, weil Hand aufs Herz, Call of Duty sind spielerisch meistens total krass, die Inszenierung ist total heftig, die Story, wenn dann eine vorhanden ist, ist totaler Mumps und es ist jedes Jahr dasselbe und es ist wie bei FIFA, aber am Ende des Tages ist es ein solides Spiel.
Ja, das ist halt ein Battle Royale-Spiel jetzt, ne, Warzone. Und
ja, weiß ich.
Was daran richtig, Gott, es macht richtig Spaß. Heute habe ich tatsächlich mal die Battle Royale gewonnen. Das fand ich richtig fett. Ich habe den letzten Kill auf der Map gemacht. Und es ist ein Erfolgserlebnis. Vor allen Dingen, weil du dich ja wirklich anstrengst. Also, ich habe keine Ahnung, die Runden gehen 20, 30 Minuten, glaube ich. Aber du bist halt wirklich konzentriert und du bist dabei und du achtest auf alles. Das ist schon ziemlich cool. Ich hätte es nicht erwartet. Das war jetzt der Ursprung Guilty Pleasure. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht und dass es mich so fordert.
Das ist cool. Nee, ja, ich habe aktuell einfach zu wenig Lust auf Videospiele. Ganz ehrlich, ich bin irgendwie, keine Ahnung, woher diese Motivation kommt. Ich lerne gerade so ein bisschen mehr wieder Sachen wertschätzen. Also jetzt keine Ahnung, jetzt also kurz bevor das mit dem Corona wirklich, das ist ja ironischerweise genau an dem Wochenende so deutschlandweit gekippt, an dem ich eigentlich in Hamburg hätte sein sollen. Genau an dem Wochenende ist das ja komplett gekippt hier in diesem Land.
Ja.
Ab dem Sonntagabend war der Hamburg-Lockdown und dann kam es von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde hat sich das alles deutlich weiter verengt. Und mir fehlt diese soziale Interaktion mittlerweile. Also keine Ahnung, ich bin saugut im Alleinsein. Das kriege ich richtig gut hin. Ich kann mich super gut mit mir selbst beschäftigen. In jeglicher Hinsicht. Aber irgendwo fände ich es mal wieder geil, jetzt, wo ich eben auch davor so ein bisschen bequem war, soziale Kontakte zu pflegen. Jetzt denke ich mir so, fuck, hättest du mal ein bisschen besser soziale Kontakte gepflegt.
Ist bei mir aber auch so. Also ich bin ja echt die meiste Zeit zu Hause und alleine bin ich sowieso.
Unabhängig jetzt, wenn man von uns jetzt ausgeht, wir haben zum Beispiel, wir drei und noch zwei andere, die zum Beispiel unsere WhatsApp-Gruppe sind, wir haben jeden Tag Kontakt, in welcher Form auch immer. Da ist ja Standleitung, muss man sagen. Gar kein Problem. Aber irgendwie so Interaktion an sich, auch wenn es schwer fällt, irgendwie zuzugeben, dass das vielleicht was sein könnte, was wichtig ist, aber doch, es ist es tatsächlich.
Ja, nee, das Wahnsinn. Fällt bei mir halt auch auf. Es reicht schon. Ich freue mich da echt, dass meine Kollegen, dass wir eigentlich jeden Tag mehrmals skypen. Und du merkst halt auch bei denen, dass die, dass sie brauchen, dass sie sich mit den Kollegen auseinandersetzen können. Dass sie da mal einfach so ein bisschen was erzählen können. Du hast dann eben auch nicht nur irgendwie 5 Minuten über eine Aufgabe sprechen, sondern du hast dann eben noch mal 5 Minuten dran zu fragen, ja, wie geht's dir so, dies, das. Ja,
das Humane kommt wieder raus.
Was?
Es wird wieder menschlicher, habe ich
das
Gefühl.
Ja, das ist tatsächlich ganz schön. Also bei uns im Team, ich bin ja sehr froh, ich bin ja jetzt auch erst, ich bin jetzt schon 4 Monate fast dabei. Aber unser Team ist insgesamt ziemlich cool und ziemlich herzlich. Wir machen viel. Wir gehen ja auch, gingen immer gemeinsam essen und sowas und haben auch da schon uns ausgetauscht und so. Aber es ist halt echt, du merkst, dass es den Leuten auch fehlt und dass ihre Kollegen ein Bestandteil ihres Lebens sind. Das finde ich ziemlich cool.
Das ist nice. Das freut mich auch ungemein so einfach für deine Person. Weil
ja, für mich ist es, genau, für mich ist es auch nochmal schöner, weil eben auch wirklich meine Kollegen mich fragen, wie geht's dir und ich fühle mich hier auch eben Teil des Teams. Habe ich vorher auch, da waren wir ein 2-Mann-Team mit meiner lieben, guten Kollegin. Aber in der Firma war jetzt nicht so dieser Zusammenhalt, dieser extrem krasse. Und hier ist es halt schon so, dass man dieses Team, das ist auch ziemlich geil, ein Marketing-Team aus 4 Leuten für eine Firma, ist halt auch richtig gut. Aber es wächst halt alles zusammen. Man will, dass der andere, dass es dem anderen gut geht, das mag ich.
Ne, und worauf ich am Ende jetzt eigentlich hinaus wollte, also schön, dass wir jetzt darüber gesprochen haben.
Schön, Sascha, aber darum ging es nicht. Ja.
Nee, um Gottes Willen. Ich bin halt auch einfach wieder so, ich bin aktuell so motiviert wie noch nie, was Gitarre spielen betrifft. Ich bin so im Modus, ich hab so Bock, ich war ja nie ein schlechter Gitarrist, aber ich war halt immer so, keine Ahnung, Basics und das war immer nur dieses Full-Metal-Gedöns hat mich da auch selbst, ich hab mich selbst stagnieren lassen, weil ich einfach nicht über den Tellerrand rausschauen wollte. Mittlerweile ist meine Person deutlich weiterentwickelt, aber ich hab schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich bewusst Gitarre gespielt, das ist Jahre her. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich in 1-2 Wochen werde ich mit fast 1000 Euro hingehen, mir eine neue Gitarre kaufen, weil ich von Grund auf meinen Skill, den ich durchaus noch habe, umrömpeln will. Ich will gut werden. Ich will krassen Scheiß spielen. Ich bin so motiviert. Und das einfach nur, weil aktuell machst du dir mehr Gedanken, was du mit deiner Zeit überhaupt anstellst. Weil unabhängig davon, ob ich jetzt noch meinen Fulltime-Job habe, zu dem ich hin muss und von dem ich abends wieder nach Hause komme, man hat am Ende des Tages mehr Zeit, weil du verbringst deutlich mehr Zeit zu Hause. Und wie füllst du diese Zeit denn bitte? Dann ist irgendwie in mir der Schalter umgelegt worden. Ey, Gitarre, warum hast du es eigentlich so schleifen lassen? Bist du doof? Du bist ja nicht untalentiert. Und irgendwie ist es ja total das geile Hobby. Und es ist schade. Mach doch mal wieder was draus. Das ist in den letzten Wochen und Monaten so passiert, weil ich mir auch so Typen angeschaut habe wie Ola Englund, der Gitarrist von The Haunted. Der hat auch seine eigene Gitarrenfirma, von dem kaufe ich auch eine Gitarre. Geiler Typ. Und mit seiner flapsigen, geilen Art, der einfach wirkt wie ein Obelix, der in den Topf gefallen ist und jetzt super stark ist, so ist der. Der ist super flapsig, aber ist halt ein Ultra-Crack und mega der Gitarren-Nerd und kann's einfach zufälligerweise saugut. Und das motiviert ungemein und das will ich auch haben. Und deswegen hat diese ganze Scheißkrise, um die wir uns hier gerade herum bewegen, die wir auch irgendwie nicht ansprechen wollen und es insgeheim doch tun, wie ich gerade merke, hat was Positives, weil man irgendwie wieder ein paar Sachen mehr wertzuschätzen weiß. Geht es nur mir so oder wie seht ihr das?
André?
Monolog off.
Also, ja, natürlich überlegt man, ja, was heißt, nein, eigentlich nicht. Ich meine eigentlich genau das wie vorher immer. Ich gucke eigentlich nur noch mehr Filme und jetzt vor allem, ich spiele jetzt auch Warzone, hätte ich nie gedacht, habe ich noch was, das, ich, weil ich hasse, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Online-Shooter außer Destiny. Deswegen habe ich jetzt gewundert, dass ich auch noch mal wieder so Spaß an so einem Game habe. Vor allem Battle Royale ist eigentlich überhaupt nicht meins. Apex und wie sie alle heißen, nie gespielt. Also, ich habe schon gespielt, scheiße gefunden, deinstalliert. Aber Warzone kickt mich jetzt gerade mega. Wie letzten drei Nächte irgendwie immer 4 Stunden gezockt oder so. Ja. Viel zu viel, völlig Zeitverschwendung, aber geil. Ansonsten gucke ich einfach nur noch mehr Filme und mach noch mehr Podcast-Arbeit und also eigentlich mache ich genauso wie vorher, nur exzessiver. Und ja, aber ich kann es verstehen, Nico, dass man da so ein bisschen gerade Sachen, die man vorher schleifen lassen hat, wo man jetzt eine Chance erkennt, das wieder aufzugreifen. Das verstehe ich komplett. Bei mir gibt es so was einfach nicht, weil ich alles irgendwie mache, was ich machen möchte. Nur jetzt habe ich noch mehr Zeit dafür.
Was ja eigentlich auch ganz geil ist, ganz ehrlich. Ich bin jetzt in dieser Situation, dass ich Wochenends nicht mehr rauskomme. Und Fotografie ist halt aktuell schwierig, weil es ist halt nicht so geil irgendwie, wenn draußen so tote Hose ist. Da fehlt irgendwie der Reiz, mit der Kamera rauszugehen, ganz ehrlich.
Das Witzige ist wahrscheinlich kein Menschen im Bild. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Witzige ist,
finde ich, wenn ich so ein Stillleben kann ich mir zu Hause machen, gar kein Problem. Das fotografiere ich auch noch, aber bin ich nicht mit zufrieden. Aber
du hast jetzt gerade die Chance, Plätze zu fotografieren, wo keine Menschen sind. Die Chance wirst du wahrscheinlich vielleicht nie wieder haben.
Das ist bei mir halt so witzig. Ich versuche ja wirklich auf meinen Fotos immer zu vermeiden, Menschen drauf zu haben. Aber jetzt habe ich keinen Bock rauszugehen, weil es so tot ist.
Mir fehlt irgendwie was. Ich weiß nicht. Ist auch vielleicht so ein bisschen dieser Reiz, weil hier in der Ecke ist so, wenn ich mit der Kamera draußen bin, dann die Leute geben mir das Gefühl, als wäre ich irgendwie sehr, sehr kriminell. Weil, keine Ahnung, es ist jetzt keine simple Digicam, mit der ich vor die Tür gehe. Es ist halt die DSLR mit einem Tripod und vielleicht auch noch einem separaten Blitz dazu und einem großen Rucksack mit noch mehr Equipment drin. Die Leute beobachten dich auf ganz unangenehme Art und Weise. Vielleicht ist es der Kick, den es mir gibt irgendwie.
Das ist immer für mich das Hindernis, warum ich es nicht machen will. Deswegen ist halt noch alberner, dass ich momentan da keinen Bock habe, draußen zu knipsen.
Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin, was das bedeutet, aktuell demotiviert. Kommt vielleicht wieder, aber weil ich bin halt tatsächlich irgendwo doch, würde ich mich als kreativen Typen bezeichnen. Deswegen kommt das Gitarrending gerade recht. Dass ich da so wieder voll drin aufgehe. Ich habe so Bock, ey. Jetzt wird eine 7-Seiter gegönnt und dann ihr ganzen Gitarren-YouTuber, Lelex. Ha! Mach ich rund. Ha!
Ja, bei mir ist es momentan so, dass ich halt schon ziemlich absumpf. Also das war jetzt gerade die letzten 2 Wochen so. Da habe ich, also ich kann jetzt tatsächlich noch keine Aussage direkt treffen, wie es im Besseren ist. Ich habe die letzten 2 Wochen, bin ich halt vom Schlafzimmer kurz in die Küche, habe mir eine Kaffeetasse geholt. Bin dann in mein Büro und 8 Stunden später bin ich dann rausgekommen, hab mich aufs Sofa gesetzt und nichts gemacht. Hat mich selber extrem genervt. Ich habe dann auch nicht gezockt, also das kommt jetzt auch gerade erst wieder, dass ich Interesse daran habe. Aber ich würde jetzt halt auch nicht unbedingt irgendwie was Neues angehen. Ich guck gerade in meiner Wohnung, was ich noch ein bisschen ändern kann, hab noch ein paar Ideen, die ich zumindest schon mal vordefinieren will, damit ich sie dann, wenn ich wieder in Geschäfte gehen kann und Möbel und sowas kaufen kann, dass ich sie dann auch umsetzen kann. Aber so im Allgemeinen, ich räume halt ein bisschen auf und sonst versuche ich momentan einfach eine Balance zu finden aus Arbeit und danach trotzdem noch Bock zu haben, nicht sofort ins Bett zu gehen. Also ist bei mir momentan nicht so geil. Also es liegt halt auch also auch ist jetzt wieder falsch gesagt, weil du bist sehr, sehr energiegeladen. Aber bei uns ist es ja auch so, dass wir auch in gewisser Weise mit dem Thema ja jeden Tag konfrontiert sind. Dadurch, dass wir eben Gesundheitssektor Software im Grunde ja machen, also in entferntester Art. Und dass wir da gerade halt jetzt ziemlich aktiv sind. Und damit hast du natürlich auch grundsätzlich damit zu tun. Ob es jetzt die Zahlen sind, ob es jetzt Maßnahmen sind, ja, ob total, es jetzt die Situation im Allgemeinen ist oder ob du einfach ein Shitload an Sachen hast, die du tun musst. Das Gute daran ist, was mich dann halt auch wieder motiviert, ich habe jetzt noch mehr Aufgaben, als ich in meiner vorherigen Firma habe. Ich mache jetzt Social Media, Schissel, Grafik, richtiges Marketing, kontrolliert Zahlen und sonst was. Und das Gute daran ist, dass ich mich halt selber motivieren kann, dadurch, dass ich sehe, dass ich das Zeug pack. Aber es ist halt trotzdem ziemlich viel und es ist jetzt aktuell einfach auch so, dass du nicht montags sagen kannst, was du mittwochs erledigen wirst. Weil Mittwoch kann halt die Situation schon wieder komplett anders sein und du musst andere Sachen erledigen. Das stresst halt momentan ein bisschen. Und dadurch kommt am Abend auch nicht mehr so viel richtiger Bock auf, noch irgendwas großartig zu machen.
Das kann ich nachvollziehen. Es ist halt schwierig, weil um mich herum die ganze Welt sitzt gefühlt zu Hause und ich bin einer der 3-4 Leleks, die noch auf der Straße rumrennen, um irgendwie zu ihrem Job zu kommen. Es ist für mich eine komplett befremdliche Situation, denn ich war ja, ich habe ja 2 Wochen richtig flach gelegen. Ich hatte ja richtig Grippe und allem Scheiß und keine Ahnung, ob ich Corona hatte. Mein Arzt wollte mich nicht testen und allein bezahle ich den Bums nicht, keine Ahnung. Und als ich krank wurde, das war halt, bevor ich nach Hamburg gefahren wäre, da war eigentlich die Welt, was heißt, noch einigermaßen in Ordnung. Die Leute sind noch draus gegangen, also es gab noch normales Leben da draußen. Dann lag ich 2 Wochen richtig flach, hab die Wohnung nicht wirklich verlassen, gehe am ersten Tag dann wieder nach draußen und es ist niemand da. Ich weiß jetzt, wie Rick Grimes sich in der ersten Folge Walking Dead gefühlt hat, ganz ehrlich.
Ja.
Er geht.
Oder der Anfang von 28 Days Later.
Ja, aber dann lieber Walking Dead, weil bei 28 Days Later rennen mir die Zombies zu schnell. Ich bin nicht fit gewesen.
Ja, stimmt, da geht meine Cardio auch flöten.
Und können wir kurz mal darüber reden, dass 28 Weeks Later eigentlich ganz schön scheiße ist und der erste Teil ganz schön geil?
Ich habe den länger nicht mehr gesehen. Scheiße fand ich den nicht, aber auf jeden Fall schwächer.
Ja.
Ja, ich glaube auch. Der erste, der hatte noch ein bisschen, der hatte noch was Neues. Der hatte noch was anderes,
ja,
meine ich.
Ja, der hatte vor allem mehr Fingerspitzengefühl. Der zweite war schon wieder relativ generisch.
Ja, der erste war halt wirklich so dieses, ich fand, der erste war so das realistischste Szenario, bevor Walking Dead rauskam. So würde ich es mal beschreiben.
Weiß ich nicht, ob ich das sagen würde.
Oder nicht realistisch, aber nicht realistisch, aber was mir bei Walking Dead ja schon immer gefallen hatte, anfangs, jetzt inzwischen ist es völlig irrelevant, weil es eine Soap-Opera ist, aber diese durchaus nachvollziehbare Darstellung, wann was passiert ist und wie sich das ausgewirkt hat und dass trotzdem irgendwo halt noch, gerade in der ersten Staffel, eben noch ein Funkspruch rauskommt, man soll nach Atlanta fahren. Und bei 28 Days Later, ich habe den auch vor bestimmt jetzt auch 10 Jahren das letzte Mal gesehen, finde ich das halt auch, dass die Leute ja immer noch irgendwo so ein bisschen versuchen, irgendwas Normales zu machen. Jetzt verbarrikadiert im Hochhaus mit Einkaufswagen ist jetzt natürlich nicht normal, aber trotzdem hat das irgendwie so dieses, es könnte schon nachvollziehbar sein, dass es nach 28 Tagen.
Ich weiß, was du meinst. Aussieht. Ich weiß voll, was du meinst, ja.
Ja, naja, guck, wie schnell es bei Corona ging. Ja. Wie schnell alles leer war draußen.
Ja, das ist schon erschreckend wieder, also holy shit. Aber wo wir gerade bei dieser Art Thematik sind, Train to Busan ist ja ein wundervoller Film. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat,
das ist auch noch nicht gesehen.
So mit einer der, holy shit, der ist sogar auf Netflix, hol das bitte nach.
Ja, das ich will nicht, ich auch seit Ewigkeit
gesehen. Ich gehe schwer davon aus.
Nee, ist uncut.
Uncut, tatsächlich? Okay, geil. Na, ich hab
ihn der ist in Deutschland ab 16, glaube ich sogar.
Ach, was? Ja, die Zeiten ändern sich auch, aber auf jeden Fall, es gibt jetzt einen Trailer zum zweiten Teil dazu.
Ja.
Also indirekter zweiter Teil und Sascha, guck dir auf jeden Fall Train to Busan an.
Will ich.
Und dann guckst du dir den Trailer an.
Ja, der hat eine 16 in Deutschland.
Krass. Und dann sagst du mir, dass der Trailer bitte aussieht einfach, als wäre es ein Dying Light Film.
Dann bin ich noch gespannt.
Ja, finde ich auch, ja.
Ich würde ja gerne Dying Light wieder spielen, aber ich hab's nur auf PlayStation und die will ich nicht anmachen.
Ich würde es auch immer wieder spielen, aber ich habe keine PlayStation mehr und auf der Xbox habe ich es halt noch nicht wieder.
Ja.
Ich habe es zweimal physisch hier zu Hause. Ich wollte es eigentlich mit meiner Verlobten spielen, wir haben es noch nicht einmal angefangen.
Mach das
mal. Ich weiß, du Arsch.
Aber du hast auch nur für PlayStation, ne? Ach ja, du hast.
Ich habe auch keine Xbox mehr.
Ja.
Die steht ja jetzt woanders.
Ja, bei meinem Neffen, der immer nur Fortnite spielt. Aber ich kann ja jetzt nichts mehr gegen Battle Royale-Spiele sagen, weil ich ja jetzt selber ein Suchti bin.
Tja, voll in die Falle geschnappt.
Ja, das ist halt das, was mich so daran ärgert. Ich die ganze Zeit wetter ich so, ah, mein Neffe, der will die ganze Zeit diese scheiß Fortnite spielen und jetzt spiele ich selber so ein Spiel.
Ich habe dir von Anfang an gesagt, nimm ihn dafür nicht so hart die Mangel. Du wirst doch den
haben, an dem du verstehst, warum er das tut. Ich habe bei meinem Neffen halt einfach geärgert, dass er die Auswahl aus über 370 Spielen plus die ganzen Abo-Dinger hat. Und er spielt Fortnite und gibt dafür tatsächlich teilweise am Tag 20 Euro aus. Mein Neffe, das fuckt mich halt ab, weil er hat nicht viel Geld.
Ja, aber dafür ist er halt mittendrin auf dem Schulhof, weil das macht halt jeder so da.
Ja, momentan ist er nicht auf dem Schulhof.
Eben. Ja, das ist schon klar. Aber er gehört damit halt komplett zur Zielgruppe halt, weil in dem Alter gibt's nichts anderes.
Er sitzt so allein mit seiner Xbox und einem Röhrenfernseher auf der Tischtennisplatte und spielt Fortnite.
In dem Alter gibt's nur YouTube, Capital Bra-Videos und Fortnite. Ja.
Fakt. Oder Fortnite-Videos mit Capital Bra-Musik auf YouTube.
Oder das. Wobei ich bin schon ein bisschen traurig. 12 Jahre und irgendwie scheinen bei der Generation von 12-Jährigen diesmal keine Leute dabei zu sein, die wissen, dass es Pornos gibt.
Hä? Moment, das komme ich jetzt nicht mit. Wie ist die Überleitung?
Also, ich wurde zum Connoisseur, als ich 11 oder 12 war.
Ja gut, du bist auch wirklich schon ein Vorreiter.
Ich reite gar nicht. Moment.
Dieses Wimmern.
Ich weiß es gar nicht.
Ja, momentan sackt das Alleinsein tatsächlich noch mehr. Ja, gleichzeitig wüsste ich auch nicht, wie es anders sein sollte.
In der Videokonferenz, ja, jetzt könnt ihr mal den Reiter da öffnen und dann hörst du Sascha nur noch in sich zusammensacken.
Macht jemand, hey, ich bin der goldene Reiter, und Sascha weint. Okay, also du wolltest damit sagen, dass dein Neffe Fortnite spielt den ganzen Tag, anstatt sich einzuwichsen.
Ja, das ist doch voll traurig.
Weißt du's, oder was?
Ich weiß es nicht tatsächlich.
Hast du eine Kamera an deiner Xbox installiert die ganze Zeit, oder was?
Ich habe ihm letztens, da war er irgendwo um 12:30
nicht
online.
Nicht beim Wichsen erwischt, das ist sein Problem.
Ich habe ihn um 12:30 online getroffen. und dann habe ich ihm geschrieben, er hat's ab ins Bett. Er hat nicht geantwortet, aber er war dann wieder offline. Das fand ich witzig.
Woher kommt dann jetzt? Ich will wissen, woher du diese Annahme nimmst.
Mein Neffe hatte eine Freundin und die fand er doof, weil die nicht mit ihm spielen wollte. Also Konsole.
Kann ich verstehen.
Das ist so legitim.
In dem Alter auf jeden Fall safe.
Ich finde das einfach ein bisschen. Also, aber ihr habt recht, ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch besser so.
Vor allem, ihr habt recht, ich weiß es nicht. Klingt halt so, ach komm, ich sag das jetzt besser, bevor das.
Nein.
und währenddessen macht er auf dem Handy die Spyware aus. So.
Ich kann ja nur von mir ausgehen, dass.
Das solltest du nicht tun, vor allem wenn es ums Spielen geht.
Ja, genau, du solltest generell niemals von dir ausgehen, egal was. Außerdem, du weißt doch gar nicht, ob die nicht in ihrer Klasse eine WhatsApp-Gruppe haben, 12-jährigen Porn-Premium-Zugang-Share-Account oder so. Du hast doch keine Ahnung.
Sharen wir den kostenlosen Premium-Account.
Die Kids Apropos. Sind nicht doof, die werden auch mitbekommen haben, dass Porn-Premium for free ist weltweit.
Wir müssen uns mal darüber unterhalten, was das für ein lausiges Rattenfänger-Angebot von Pornhub ist.
Fakt.
Das ist ja wirklich, du kannst dasselbe machen wie vorher. Na gut. Okay. Bei Pornos kann man, ja. Ach, Sascha.
Hör auf, dich als Maßstab zu nehmen, wenn es um das Thema geht. Mach das nicht.
Es ist schön, dass ich in einer Sache wenigstens herausragend bin.
Je nach Situation halt, ne?
Bitte?
Die Leute.
Ja, dein goldener Reiter, ne?
Ja.
Die goldene Faust. Eine Faust zieht nach Westen.
Faust rein Handpuppe.
Ja.
Golden Showers. Was?
Jedenfalls. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Saschas Podriders Ableger, Multimaniacs Ableger, Multiporniacs. Dann bald hier.
freue mich schon, wenn ich endlich wieder raus kann und auch meinen schwachen Arm der Welt zeigen kann.
Und deinen schwachen
Ich sehe dann aus wie so ein Tank aus Left 4 Dead.
Ja.
Ja, wie in der Rick and Morty-Folge halt.
Ja, genau. Ja, genau. Nein, so schlimm ist es nicht.
Nee, sag ich ja, du machst deinen Fuß.
Das wollen wir jetzt eigentlich noch gar nicht näher. Nee, das behalten wir uns für dein
Spin-off-Cast. Das behaart, ja, das behaart. Was Sascha eigentlich sagen wollte, ist, Pornhub Premium ist gar nicht so geil, weil da gibt es nichts anderes außer 4K-Videos und man will nicht jeden Pickel sehen. Punkt.
Ja, so, das ist Thema. Eh so ein Thema, ne? Das schon damals zu
HD. Er wollte
zu
Thema Poren, für deinen, keine für Poren.
Ach, Mann. Ich will doch auch mal mitreden können. Wen lade ich mir
Poren,
da als Gast
keine
ein?
Keine Poren.
Annie Aurora.
Was weiß denn ich?
Ich habe Annie Aurora mal meinen Platz angeboten. Das war sehr nett von mir.
Oh Gott, in meinem Kopf war es, ich habe Annie Aurora mal meinen Lümmel gezeigt. Ja.
Ich habe meine Dickpics geschickt, kam gar nichts zurück. Schade.
Ich bin auch in einem Video mit Annie Aurora.
Nackt.
Das ist schlimmer, Nico. Das klingt viel verwerflicher als das, was ich gesagt habe.
Ich weiß, aber ich kann das Video ja sogar retweeten.
Ja, du stehst ja im Hintergrund.
Ja, ich stehe einfach nur, während sie da in ihre Kamera vloggt, stehe ich im Hintergrund und bin laut zu
nackt.
Hören.
Nackt. Und gibst dir da irgendwelche Headbutts.
Ja. Das war vom Rotweinfest 2011, nicht 12. Ach, Leute, ey. Cool. Ja. Wisst ihr, was scheiße ist? Irgendwie ein Thema aufrecht zu erhalten. Also, wir versuchen uns ja gerade so ein bisschen dagegen zu wehren, die Negativität abzurutschen, was ja die meiste Zeit jetzt geglückt ist. Aber auf der anderen Seite, es ist alles so negativ. Was machen wir denn da?
Ich find's gar nicht. Also, ich bin da vielleicht.
Ich fand heute war es ein bisschen. Heute war es eigentlich ganz uplifting, nachdem ich aufgehört habe, von meinem Tod zu erzählen.
Ich finde das aber gar nicht so.
Als er angefangen hat, wieder von toten Leuten zu erzählen, war es wieder vorbei.
Also die Weltsituation fuckt einen natürlich ab. Ist auch gut so in dem Sinne, dass man nicht sagt, es interessiert mich nicht, mach Party. Aber gleichzeitig finde ich, dass in gewisser Weise eine neue Normalität schon beginnt. Zumindest bei mir so. Ich gewöhne mich zumindest dran, dass ich mich nicht so runterziehen darf von der aktuellen Situation. Also wenn ich in einen Supermarkt gehe, dann sage ich mir eher, es ist gut, dass die Supermärkte wirklich dann hier desinfizierte Wagen bereitstellen und dass du eben wirklich einzeln reingehen sollst. Und
Okay, Moment, kurzer Einwurf zu infizierte Wagen. Wahrscheinlich auch desinfizierte Wagen. Kurzer Einwurf, ich war gestern im Rewe bei uns, gestern? Ja, da fängt es schon an, ne? Ich habe kein Zeitgefühl mehr, seitdem Quarantäne ist. Ich glaube, gestern war ich im Rewe. Und die haben jetzt umgestellt schon wieder, deswegen, das ist auch dieses Ding, es kann ja quasi jeden Tag was Neues passieren. Man weiß ja immer nicht, was einmal am nächsten Tag erwartet. Gesundheit. Und letzte Woche war ich, vor 7 Tagen oder so war ich letztes Mal sonst im Rewe. Und da gab es noch hier die ganz normalen Einkaufskörbe so. Gehe ich gestern hin, will reinlaufen, der Typ so, nein, gibt keine Körbe mehr, du musst einen Wagen mit reinnehmen.
Ja.
Das ist bei uns immer schon seit letzter Woche so.
Ich so, okay, ja, bei uns jetzt erst, also ich weiß es halt nicht seit wann, auf jeden Fall war es schon wieder anders. So, ich, okay, so, aber dann habe ich schon beim den Wagen holen, habe ich schon nicht verstanden, wo der Sinn ist. Denn A, du musst den Wagen dann vom Parkplatz holen, der halt nochmal wieder 20 Meter weg ist, holst den Wagen da also, gehst dann damit zur Tür, dann wird der an der Tür desinfiziert, nachdem du ihn sowieso schon angegrabbelt hast, dann gehst du quasi rein, alle schieben sich irgendwie die Wagen in die Hacken und stehen quer und 1000 Wagen stehen in den Gängen, du kommst nirgendwo durch, super. Wenn du wieder rausgehst, wird er auch jetzt nicht desinfiziert, du gehst einfach raus damit. Also wo auf dem Weg genau ist denn der Sinn und die Kontaminierung da gegeben? Beziehungsweise
die Nicht-Kontaminierung. Die Art und Weise, die Herangehensweise ist jetzt nicht die korrekte, aber der Sinn dahinter ist quasi, um sich einen Abstandhalter zwischen die Leute zu packen. Aber die Leute raffen es halt nicht, das ist das Problem.
Der Sinn dahinter ist gar nicht so doof. Das verstehe ich schon. Aber wenn ich, müsste er nicht die Wagen an der Abholstation desinfizieren, bevor ich ihn antatsche? erstmal, weil ich kann ja, also ja. Ich weiß auch nicht, wer ja. draußen schon angegrabbelt hat, da ja. kann ich auch schon längst AIDS da am Griff haben.
Nee, da hast du vollkommen recht. Einfach die Art und Weise, die Herangehensweise ist nicht korrekt, aber der Sinn dahinter ja. ist durchaus gegeben.
Also da kann ich halt tatsächlich nochmal Chemnitz loben. Hier ist es im Kaufland halt wirklich so, es werden dir Wagen bereitgestellt. Du hast eine Eingangsreihe, du hast eine Ausgangsreihe. Du kannst nicht irgendwo dir einen anderen Wagen holen. Du kannst nur an der einen Stelle einen Wagen holen. Es werden immer eine gewisse Menge an frisch desinfizierten und gereinigten Wagen bereitgestellt. Und die anderen stellst du halt in die normale Reihe, wo halt die Wagen stehen. Die werden dann immer packweise abgeholt und neue gereinigt. Und du kannst dann eben da durchgehen. Du hast wirklich im ganzen Laden Abstandshalter platziert. Du hast um die frische Theken Abstandshalter platziert. Die Kasse ist so eingerichtet, dass du halt schnell raus kannst wieder. Das finde ich ganz gut. Was sie jetzt neu gemacht haben, ist, dass du halt auch ein Tragekörbchen, was vordesinfiziert ist, nehmen kannst, weil unser Kaufland ist nicht nur das Kaufland, sondern du hast halt auch Läden noch vorne dran, wie ein Fleischer und Zeitungsladen und sowas, dass du halt nicht da noch den ganzen Parcours mit einem Wagen laufen musst. Aber das muss ich hier sagen, finde ich sehr gut. Und
ja, das macht auch Sinn, ja.
Genau, und das, also ja, es ist auch nicht sinnvoll. Überall so, der Edeka bei mir direkt um die Ecke, da ist es so, du kannst deinen Wagen selber desinfizieren, aber muss es aber sind dann eben trotzdem maximal 60 Personen dürfen hier rein in den Edeka und du musst einen Wagen mitnehmen, das erschwert natürlich schon alles, du musst Abstand halten, das ist aber, ich finde das insgesamt gut. Und meine ursprüngliche Ausführung dazu war, ich lasse mich davon nicht runterziehen, dass es so eingeschränkt ist mit dem Kaufen, sondern ich finde es eher gut, dass ich sehe, dass die Geschäfte es soweit ernst nehmen und vielleicht nicht immer super gut, aber im Besten, wie sie es zustande bringen, versuchen mitzumachen. Du hast nicht mehr so ein maximales Chaos. Und was ich da gleichzeitig auch sehr schön finde, ist, du siehst, dass es dem Kassenpersonal oder überhaupt dem gesamten Ladenpersonal deutlich besser geht, jetzt wo eben etwas mehr Ruhe und Ordnung da drin ist, dass Regale sich wieder füllen, dass die Leute da drin Zeit haben. Und das finde ich, ist das, was mich tatsächlich momentan auch motiviert, dass ich damit die Bevölkerung irgendwo arrangieren kann, ohne dass sie Riot geht. Und dass du halt jetzt nicht mehr irgendwelche Volltrottel siehst, die in Mülltüten eingewickelt mit einer steinalten Gasmaske, die sie aus dem Militärbedarf haben, wo kein Filter mehr drin ist, sich an die Kasse stellen und drei Pakete Mehl, 5 Kilo Vorratpack und dann noch 20 Klopapier-Maxi-Packs da auf die Kasse
ballen. Na, das Klopapier ist bei uns immer noch komplett weg, du kriegst nichts mehr.
Ja, es ist hier immer noch wenig, aber es erholt sich, das meine ich. Ich weiß jetzt nicht. Natürlich ist es in Chemnitz, wir haben halt hier wirklich eine Ausgangssperre und wir haben einen wirklich kompletten Lockdown. Da bin ich auch ganz froh, dass halt Sachsen da ziemlich geschalten hat und gesagt hat.
Nee, Ausgangssperre aber nicht, ja auch nur Empfehlung, oder?
Nein, also jein. Wir haben Ausgangsbeschränkung.
Ja, okay.
Und es ist auch so, dass du von der Polizei durchaus nicht nur mit Bußgeld, sondern mit Haft diese Empfehlung nachdrücklich gezeigt bekommst.
Mit Babahaft.
Also, wenn du jetzt zu zweit oder dritt in der Familie rausgehst, Familie mit Kindern oder sowas, spazieren, alles cool, aber in einem Umkreis von, ich glaube, nicht mehr als 2 Kreisgrenzen, also ich kann im Grunde wirklich nur in Chemnitz mich bewegen. Aber wenn da jetzt irgendwer verstößt, gibt's halt auch mal ein bisschen was den daran erinnert, dass es vielleicht nicht machen sollte. Und da bin ich ziemlich.
Gibt Schellen.
Ich bin da, ja, aber nur mit Gummihandschuhen. Aber ich bin da ziemlich.
Das Coronavirus mit dem Messer in die Stirn geritzt.
Ich bin da aber ziemlich zufrieden, dass es so streng ist, weil ich mir eben meine größte Angst, als es hier gerade so eskaliert war, war halt, dass ich meine Großeltern anstecken könnte, weil die sind weit über 80. Und da habe ich einfach Angst. Genauso auch meine Eltern sind über 60 und rutschen langsam so in die Risikogruppe ab. Und deswegen bin ich auch schon vor, ich glaube, inzwischen 3 oder 4 Wochen ins Homeoffice gerutscht und habe auch gesagt, ich möchte möglichst Kontakt zu meiner Familie vermeiden. Zerrt sehr an meinen Nerven, weil ich ja sowieso eigentlich ein sehr, sehr, sehr nähebedürftiger Mensch bin. Aber ich bin gerade momentan sehr froh, dass hier die Regeln sehr gut eingehalten werden. Also es ist hier wirklich so, dass der Großteil der Bevölkerung dabei absolut mitmacht und dabei auch Verständnis hat. Und das, wie schon eingangs Nico gesagt hat, das eine Mal. Ich bin echt froh, dass es dieses eine Mal wirklich sehr breit angenommen wird und da keiner großartig rumdiskutiert. Also Prozentsatz ist natürlich da, der einfach völlig einen an der Waffel hat und denkt, es ist hier, was ja, weiß ich.
Das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern.
Das wird sich nicht ändern, aber der Prozentsatz ist geringer. Und was mich natürlich dabei sehr freut, gerade in der Gegend hier, ist dann blaue Parteibeteiligung ist ganz, ganz klein geworden. Und das ist sehr, sehr schön.
Ja, weil wir nichts zu melden haben.
Das ist, was ich die ganze Zeit schon sage. Wir müssen mit diesen Leuten reden. Nein, müsst ihr nicht. Und was passiert, wenn man das nicht macht? Richtig, sie haben nichts zum Besprechen. Und das ist gerade das Beste, was passieren kann.
Ja.
Ja, und zeigen, dass sie zu solchen Krisen nichts beizutragen haben.
Richtig.
Tschüss. Und das raffen die Leute jetzt hoffentlich.
Da bin ich ziemlich optimistisch. Dass, also, wenn man jetzt mal sehr, sehr wohlwollend ist, ist es trotzdem eine Partei, die eben viele auch aus der Mitte abgreift. Viele, die unsicher sind. Das kann man nicht unbedingt verleugnen. Und ich hoffe, dass die Leute, die unsicher und frustriert sind, die tatsächlich einfach meinetwegen auch zu blöd sind, um es zu begreifen, dass die jetzt sagen, okay, also, die helfen mir auch nicht weiter.
Ja, mal gucken, kann man
auch. Und dann siehst du halt auch in Chemnitz solche Sachen. Wer macht was? Die Linken machen was. Da gibt es dann halt solche Gabenzäune, das finde ich sehr cool, ist vom IOZ hier gemacht. Gibt es auch in anderen Städten, aber das finde ich mega gut, dass eben auch Obdachlose sich irgendwo mal was holen können. Hygieneartikel und sowas werden an den Zaun gehangen, in der Plastiktüte, kannst du dir mitnehmen. Stehen große Zettel dran, bitte schön einpacken für Wetter und gegen Tiere und sowas. Finde ich super. Aber die Projekte sind...
Ist der jemand, der reinscheißt?
Die Projekte sind halt von sozialen Parteien, von demokratischen Parteien. Und die anderen halten... Richtig, die anderen halten einfach komplett das Maul. Da gibt's einfach nichts. Ja, mega.
Bestes.
Und du siehst ja halt auch so kleine Geschäfte. Hier Dreamers Coffee ist ein kleines Café, wollte ich immer mal hin, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ich könnte mir jetzt aber auch was liefern lassen. Die machen die ganze Woche eine Bestellliste, da kannst du dich eintragen und Freitag wird ausgeliefert. Da steht dann natürlich auch bitte wirklich nur ernst gemeinte Bestellungen. Wir arbeiten auf Anfrage hin.
500 Pizzen an Sascha.
Ja, aber das finde ich, ich finde das echt gut. Ich freue mich darüber. Oder das Theater Chemnitz kann ja derzeit nicht proben, also haben sie die komplette Kostümschneiderei umgesattelt auf Masken bauen. Und sowas finde ich einfach klasse, dass das eben auch gerade jetzt hier auch wieder von Chemnitz zeigt. Es sind hier sehr, sehr viele Leute, die sehr daran interessiert sind und sich auch sehr, sehr dafür einsetzen, dass es ein schönes und positives Miteinander gibt. Und eben sehr viele soziale Menschen sind hier auch. Und nicht nur irgendwelche braun-blauen Kloppis. Und das macht mich halt sehr glücklich und bestärkt mich immer wieder in der Wahl meiner Wohnstadt.
Das ist sehr, sehr schön.
Das klingt fantastisch.
Ja.
Ja, das ist echt schön zu sehen.
Sehr, sehr gut.
Not macht dann manchmal doch nicht nur erfinderisch, sondern schweißt auch zusammen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe. Wir sind irgendwie gerade an einem Punkt, an dem die Menschheit sich teilweise über große Teile, so würde ich behaupten wollen, neu zu schätzen lernt.
Ja, wenn das halt dann auch wirklich nachhaltig ist und nicht alles hier zusammenbricht, wenn der ganze
das
Spuk mal vorbei ist.
Ne? Das abzuwarten.
Ja. Ich muss
das
aber.
Das wäre zu wünschen. Und ich bin eigentlich tatsächlich so ein bisschen guter Dinge, was das Ganze betrifft.
Ich muss aber gestehen, ich hoffe sehr darauf, dass es richtig üble Sale-Angebote gibt, wenn der Scheiß vorbei ist, weil die Läden ihre Kohle wieder reinkriegen wollen.
Ach, die gibt's doch teilweise jetzt schon, weil die Läden Kohle machen müssen.
Ja, kurze Werbung, Soul Kitchen Chemnitz, toller Laden, der Sneaker verkauft für viel wenig Geld. Für viel wenig Geld. Für wenig Geld viele coole Schuhe. Aber ich meine jetzt so.
Aber auch wenige Schuhe für viel Geld, das auch.
Bitte?
Aber auch wenige Schuhe für viel
Geld. Ja, das stimmt auch. aber ich meine jetzt halt so, keine Ahnung, vielleicht kriege ich es ja dieses Jahr doch hin, mir meinen neuen Fernseher zu kaufen, weil der irgendwie auf, ja, ich möchte mal jetzt hoffnungsvoll sagen, 50% reduziert ist oder sowas.
Ja. Am Black Friday wird alles 100% Rabatt haben.
Ich freue mich. Also ich freue mich nicht, aber dann würde ich mich freuen.
Dystopie, ich freue mich.
Endzeit ist beste Zeit. Ja, apropos, es gibt einen kleinen Prozentsatz, wie du sagst, der total dämlich ist. Auch gestern noch gesehen, wie gesagt, hier mit Einkaufswagen. Das hat dann auch dazu teilweise geführt, dass Leute ihre ganzen Einkaufswagen in die Gänge ballern. Und dann hat irgendwie, irgendjemand hat dann seinen Einkaufswagen verwechselt und dann einen anderen genommen, den mit anderen Kram vollgepackt. Das hat die Frau dann gesehen und hat erstmal durch den Laden geschrien, so, helfen Sie mir, ich werde beklaut. Und dann haben die sich erstmal da angeschrien und fast geprügelt, nur weil einer einen Wagen vertauschte. Ja, also die gibt's auch weiter.
Oh Gott. Ja, das wird doch immer so sein.
Man hat ja meint die nämlich so, der hat meinen Wagen angefasst, der hat bestimmt Corona, ich will einen neuen Wagen.
Ja, das halt, das, es wird dadurch auch sicherlich Menschen geben, die auf eine noch unbekannte Art völlig freidrehen, weil sie einfach bescheuert sind. Aber ich glaube, dass diese Menge an dauernd unzufriedenen Leuten sehr abnehmen wird.
Na, weiß ich nicht, mal gucken.
Ja, doch, die Menge. Also ich bin mir sicher, dass es stark reduziert sein wird. Also nicht auf null, sicherlich auch nicht auf einen Prozentsatz, wo man sagt, endlich hat es mal ein Ende. Aber ich glaube, dass viele Leute wirklich auch mal innehalten und sagen, ach,
das Problem ist, dafür verlieren so viele Leute gerade ihre Existenzen und werden arbeitslos und Co. Deswegen, die werden sicher nicht zufriedener.
Nee, das ist dann auch wieder ein anderes Ding.
Ja, die werden nicht so Friede, Freude, Eier, kopfmäßig durch die Gegend laufen wie ich, wo ich gerade alles neu für mich entdecke und trotzdem 24/7 einen geilen Job habe.
Ja, das ist ja bei mir zum Glück auch so, dass ich ja da auch wieder nicht so negativ, dass mich das mit dem Stress, den ich momentan auf der Arbeit habe, nicht so sehr abfuckt, weil zum einen habe ich jetzt nur noch 2 Monate Probezeit, die ich würde mal fast sagen, zu 100% überstanden haben werde, weil ich mich gut einbringe. Und zum anderen ist bei uns zwar Kurzarbeit also 0% Kurzarbeit angemeldet, aber es wird nicht dazu kommen in den nächsten Monaten, weil genug zu tun ist. Das halt auch für mich positiv noch. Ich profitiere
das
momentan.
Glück, man, das ist geil. Glück, wenn man Jobs hat, die man auch von zu Hause machen kann. A und B, die eben nicht von der Wirtschaftslage beziehungsweise der Kaufkraft abhängig sind.
Ja, noch, das tun die. Also wir sind schon abhängig.
Digitale Kaufkraft ist.
Ja, wir sind schon abhängig davon, weil wir ja eben Software bereitstellen. Aber das Gute ist, dass wir stellen Arbeitsschutzsoftware bereit. Ich glaube, jetzt und erst recht nach der Krise ist Arbeitsschutz und Vorbeugung und sowas
Boom-Business.
So scheiße es klingt natürlich, weil man möchte ungern von sowas profitieren, aber in gewisser Weise ist es auch was sehr Positives dann. Auch für die Firmen natürlich, die sich dann entscheiden, das Thema mal ein bisschen ernster anzugehen und sich nicht sagen, ja, ist halt eine Seife da, brauchen sich die Hände aber nicht waschen, wenn sie keinen Bock haben.
Ich sag mal so, für das Gewerbe, in dem ich tätig bin, ist das gerade sehr lukrativ.
Ja.
Ja, gut, das ist klar.
Also, ich kann mich da nicht beschweren. Also, mein Job ist so safe wie das Abend in der Kirche. Obwohl, sogar safer als das Abend in der Kirche.
Ich wollte gerade sagen, es ist safer als das Abend in der Kirche, genau. Das ist gar nicht mehr safe.
Nee. Und deswegen, also, alle Welt verliert, also hat gerade Existenzangst und ich krieg jetzt einfach eine Festanstellung.
Nico muss sich noch eine zweite Existenz aufbauen, weil er so wenig Angst hat.
Ja, genau.
du brauchst eine zweite Lowlife-Existenz, damit du noch ein bisschen was zu befürchten hast im Leben.
Ja. Nein, also, weißt du, irgendwie die ganze Welt wird gefühlt arbeitslos und bangt um ihre Existenz und ich bekomme tatsächlich jetzt hier so einfach eine Festanstellung und mein Zeitvertrag ist jetzt umgesetzt auf eine unbefristete Stelle.
Das ist halt auch super.
So gut.
Also man muss sich halt auch mal freuen dürfen.
Auch wenn es aus der Situation heraus eben ist, aber ist dann so, ja.
Ey, klar, es ist ein bisschen der Situation auch geschuldet, dass die Leute gebraucht werden und naja, was soll ich sagen? Ich will mich darüber freuen. Es ist zwar schade
ist ja völlig
für so
legitim.
Leute, denen es gerade nicht so geht, aber ich feiere mich so selbst dafür, weil hätte ich mir nicht den Arsch aufgerissen, um den Job gut zu machen, dann wäre es auch nicht passiert. Ganz ehrlich, sagen wir einfach mal, wie es ist.
Richtig.
Welchen Otto, dann würden sie mich auch nicht behalten.
Ja, es ist halt auch, es ist ja auch für dich einfach mal super gut. Wenn man jetzt mal so die letzten Jahre sieht, es geht nur noch bergauf bei dir. Das ist super. Ja, und da darfst du halt dann auch nicht sagen, es geht bei mir bergauf, aber das darf ich nicht feiern, weil es gerade anderen so schlecht geht. Das ist halt, bringt halt auch nichts.
Deshalb, ey.
Ihr müsst euch mal ganz kurz zu zweit unterhalten, weil ich muss dringend schiffen. Ich kann leider nichts daran ändern. Das.
Doch.
Ja, ich sitze direkt vorm Computer. Wenn ich den anpuller, bin ich ganz weg. Also bin ich lieber nur kurz, ganz kurz weg.
Tja, ich könnte auf Toilette gehen, wenn ich wollte.
Ja, ich könnte auch. Das Kabel dürfte sogar fast lang genug sein. Aber ich bin mal ganz kurz weg, redet viel weiter. Und weil ich habe danach noch was,
dein Kabel,
worüber ich dringend reden möchte.
Bevor du dringend auf Klo warst. Nee, ich freue mich einfach sehr darüber, dass ich das jetzt hab. Und das ist schon einfach gut.
Ja, wie Sascha sagt, das wäre ja auch Quatsch, wenn du es nicht dürftest. Das wäre ja, also, es will ja auch keiner absprechen. Ja, klar.
Nein, man fühlt sich trotzdem so ein bisschen so, guck mal, irgendwie allen geht's irgendwie scheiße, alle Kurzarbeit und das steht alles so ein bisschen in den Sternen, wie es weitergeht. Und ich dann so, ja, Pandemie ist meine Zukunft.
Die Pandemie,
so traurig,
die schadet nie.
Außer mir, außer allen,
außer allen. Ja, nein, es ist, deswegen, ist klar, dass da ist jeder natürlich irgendwie selber, muss da seine Situation irgendwie auspegeln. Natürlich ist es krass. Und ich meine, guck allein in die USA, das ist ja, da sind die Arbeitslosenquoten irgendwie von 0,2% innerhalb von einem Wochenende auf über 4,1% gestiegen.
Das ist so
krass.
Aber das kommt halt von dieser stetigen Selbstbeweihung. Also, wenn wir davon sprechen, dass wir eine Leistungsgesellschaft haben, was teilweise schon an menschenverachtende Umstände grenzt, dann sind die USA einfach die Utopie davon.
Ja.
Weil dieses sich selbst gewichste auf dieses Land of the Free und vom Tellerwäscher zum Millionär, diese Mentalität hat das einfach erst zu dem gemacht, was jetzt da alles passiert.
Ja, komplett, ne? Und natürlich auch klar, kein Gesundheitssystem so richtig und keine Absicherung, Hire-and-Fire-Kultur, kannst sofort auf die Straße gesetzt werden von einem Tag, so, das gibt's ja bei uns halt zum Glück meistens nicht. Arbeitsschutzrecht und so kennen die ja überhaupt nicht.
Nee, das ist da einfach in der Form, wie wir sie hier kennen, in diesem Sozialstaat, nicht existent.
Ich frage mich da ja.
Klar läuft's hier jetzt teilweise auch nicht so geil rund, aber im Verhältnis kann man fast schon davon sprechen, dass es uns sehr, sehr gut geht, wenn man eben dorthin schaut.
Ich frage mich ja, wie viele Leute sich jetzt noch darüber freuen, dass sie Obamacare abgesetzt haben.
Ja, wahrscheinlich genug.
Ja, das gut, Amerika ist halt ein seltsames Land, aber ja, an jeder Stelle, denke ich, wird sich trotzdem die Welt ganz gut verändern. Im Positiven wie im Negativen, aber vielleicht haben wir ja Glück und die Leute besinnen sich doch mal wieder auf Zwischenmenschlichkeit.
Ja, das stimmt. Aber jetzt reden wir schwieriger über Corona und die Auswirkungen. Ja,
ich wollte eigentlich auch noch ein anderes Thema ansetzen, was letztendlich trotzdem hiermit zu tun hat, weil Disney Plus hat ja in meiner Verschwörungstheorie den Zeitpunkt mit Corona genauestens geplant. Ich wollte über The Mandalorian noch mal kurz reden. Jetzt dürfen wir ja. Jetzt werden wir ja nicht mehr von Disney abgemahnt, wenn wir das Wort in den Mund nehmen. Ich habe die vierte Folge noch nicht gesehen, aber ich feiere die Serie extrem. Nicht
gestern Abend. Gestern Morgen habe ich sie gesehen. So.
Ja, ich wollte sie heute gucken, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich Warzone gespielt habe.
Natürlich. Ey, ich feiere die Serie mega. Es ist mit das Beste, was Star Wars hier hervorgebracht hat und zeigt einfach nur eindeutig, dass man an dieser Skywalker-Saga nicht mehr festhalten muss, weil das Universum einfach so viel mehr noch bietet drumherum und man so viele Geschichten erzählen kann. Das ist einfach fantastisch.
Wobei man schon irgendwo mit fair sein muss, alles, was du da drin siehst, hat irgendwo mit komplett Star Wars zu tun.
Natürlich,
du siehst
Ja, natürlich hast du den Fanservice, ist klar. Aber du siehst trotzdem auch, dass du Geschichten erzählen kannst, die abseits dieser Saga stattfinden und dass du eigene Kreationen da reinbringen kannst. Natürlich basiert das alles auf dem gleichen Ursprung. Klar, natürlich, wäre ja Schwachsinn sonst, wenn nicht. Aber trotzdem beweist es das, dass du eben dieser Kinolandschaft eben auch längst entrückt bist und trotzdem super abliefern kannst.
Ganz genau das. Also ich bin wahnsinnig begeistert davon. Muss ich einfach sagen, ich finde es richtig großartig. Es ist irgendwie so ein bisschen immer das, was ich mir insgesamt von Star Wars gewünscht hätte. Mit Rogue One teilweise so ein bisschen bekommen habe. Einfach dieses Dreckigere, dieses Düstere. Was ich halt schon irgendwie, gerade das Mandalorian-Thema, keine Ahnung, in den alten Filmen war ich als Kind immer Fan von Boba Fett, auch wenn er der Assi war.
Ja, komplett.
Aber ich hab's geliebt.
Ja, aber er hatte ja auch da schon einen Kodex. Er hat ja schon sich
ja, eben.
Aus allem auch rausgehalten, was nicht mit seinem Kopfgeld zu tun hatte.
Ja, und jetzt, wo Jon Favreau so ein bisschen gesagt bekommen hat, ey, du darfst mal so ein bisschen machen, hier ist Disney Plus, dafür machst du das jetzt bitte mal. Und es läuft.
Ja.
Und wie, ich finde das so gut. Es hat so ein bisschen, vor allem von der ganzen Machart her, ist ja irgendwie der Mandalorianer näher an der dunkle Turm von der Erzählweise als der Film der dunkle Turm.
Ja, ich habe den Film ja zum Glück immer noch nicht gesehen.
Ja, nee, nevermind, vergiss das einfach. Vergiss, dass dieser Film existiert. Aber ja. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Dieses Lonesome Warrior, Ganzlinge.
Ja, es hat halt auch so, wo du Dunkler Turm sagst, das finde ich ganz passend, weil da ist ja auch im Grunde Fantasy, Western, Sci-Fi, alles drin verwurstet. Richtig. Und das ist hier genauso. Genau. Ich habe solche Western-Vibes bei Mandalorian und ich liebe ja so Spaghetti und Anti-Western. Und das ist einfach wirklich dieses ganze Gritty, es ist alles verlassen. Die Stadt schon allein, wo das am Anfang spielt, die ist auch schon runtergewirtschaftet. Die Stormtrooper, die da auftauchen, die sind halt auch Überbleibsel aus dem Untergang des Imperiums. Und es ist halt alles schön dreckig, verbraucht. Und es hat wirklich ultra diese Anti-Western-Atmosphäre. Und ja, gleichzeitig
Ich wollte sagen, gerade wir spoilern natürlich nicht, aber in der dritten Folge gibt es halt an einer bestimmten Stelle quasi einen Shootout.
Ja.
Alter Vater, genau das war das einfach. Exakt das.
Ja.
Das ist richtig Red Space Redemption. Ich finde das so gut. Red Space
Redemption. Ja, es passt so gut. Es hat halt auch diese typischen Klischees mit ich bin eigentlich zwar der Einzelgänger, aber versuche eigentlich nur zu verbergen, was für ein großes Herz ich habe und so. Und was ich auch sehr schön finde, ich liebe Baby Yoda. Baby Yoda ist ultra niedlich, aber es ist nicht so dieses, haha, guckt mal, wie süß der ist, kauft, weil er passt einfach in die Handlung rein, finde ich.
Also trotzdem kauft, aber ja.
Ja, aber jetzt ja, anders als Ewoks oder sowas, wo Ewoks einfach nur lustig und niedlich sind, ist es hier irgendwie anders.
Es ist storydienlich.
Ja.
Sehr storydienlich. Das ist sehr, sehr geil. Und auch mal dazu noch gesagt, du hast einen Protagonisten, der dauerhaft nur mit Maske eine Maske aufhat. Und zwar anders als jetzt ein Rorschach bei Watchmen zum Beispiel oder ein Tim Curry, wenn er irgendwie die Maske schlüpft. Du hast keine Mimik und trotzdem transportiert Pedro Pascal was.
Ja.
Für diejenigen, die es nicht wissen, Pedro Pascal ist unter anderem Oberyn aus Game of Thrones oder Agent Peña aus Narcos. Guter Mann, richtig guter Mann.
Ja, oder hat auch hier in dem wie hieß der? So ein Indie-Sci-Fi-Film, der lief letztes Jahr auf diversen Filmfestivals. Wie hieß der nochmal? The Prospect, genau. Der war auch sehr gut.
Ach, stimmt. Den wollte ich mir auch unbedingt noch reinziehen.
Ja.
Bei dem wusste ich nie, genau, was es sein soll. Aber gut, wenn der eine Empfehlung
ist.
Das
ist Fallout in Space im Endeffekt.
Nice,
er ist so ein Raider, der über die Planeten hopst und die Ressourcen plündert. Und er trifft auf so ein Mädel, die mit ihrem Vater halt auch so unterwegs ist und eben Ressourcen sammelt. Und er knallt halt ihren Vater ab. Und dann sagt er am Anfang, das ist kein Spoiler, das ist die ersten 10 Minuten. Und die beiden hängen aber dann auf diesem Planeten fest und müssen sich irgendwie gezwungenermaßen anfreunden. Das ist ein bisschen so mein vertrauter Feind mäßig. Und er muss sie da, also die helfen sich halt gegenseitig oder irgendwie gegen diese Natur und andere Zivilisationen auf dem Planeten anzukommen und so, das ist ganz nice. Und es ist halt alles super self-made, weil halt, die haben ja keine Raumanzüge, sondern die Raumanzüge bestehen halt irgendwie aus alten Trinkflaschen und Strohhelmen, die dann irgendwie an den rostigen Oxygen-Tank angeschlossen sind. Also alles so Fallout-mäßig selbst gebaut, nice. Das aber in Space.
Ja, das gefällt mir.
Ja.
Das hat das Mediabook wirklich da oben.
Da habe ich schon länger Bock drauf, aber habe ihn noch nicht schon angeguckt.
Hat das Mediabook wirklich da oben 4K Ultra HD und sowas draufstehen oder ist das nur die Umverpackung? Ich hab's gerade bei Amazon.
Nein, das ist die Umverpackung, da ist nichts drauf.
Ah, gut. Prima, danke. Oh, ich sehe gerade die Bilder, das ist ja mega fett. Das ist ja echt so 80s Sci-Fi Ja, oder ja. Eher schon 70er also, Sci-Fi.
Das Ende von dem Film fand ich ja nicht ganz so geil. Also, ist nicht perfekt. Also, du merkst auch, es ist ein Regiedebüt und er ist halt relativ low budget. Aber trotzdem, der macht da schon viel draus und halt natürlich gerade eben dann eben durch ihn halt auch in der Hauptrolle oder mit in der Hauptrolle mit dem Mädel. Der trägt das halt schon ganz gut.
Da habe ich Bock drauf. Na, auf jeden Fall macht der auch in The Mandalorian beziehungsweise als Mandalorian einen geilen Job.
Total, ja.
Und das trotz dauerhafter Maskierung, ohne dass der Mimik durchscheint. Richtig gut, mag ich sehr.
Und auch halt dadurch entstehen dann dieser trockene Humor, wo halt einfach seine Gestik und, also er hat ja keine Mimik, aber seine Gestik und seine Haltung und so weiter und seine Anführungszeichen Blicke reichen manchmal da, um halt einen Gag zu transportieren oder so. Das ist halt richtig gut. Und es ist halt nicht so, es ist halt auch nicht so überbordend Disney-lustig, sondern es hat halt so kleine Momente, eher schon so fast so sarkastische Momente und das funktioniert auch.
Selbstzerstörung
halt
in 3, 2, so. Wie mit diesem Attentäter-Androiden.
Also das habe ich so gefeiert. Ich hatte kurz gehofft und gleichzeitig nicht gehofft, dass es ein Sidekick wird. Ich war sehr zufrieden.
Ja, die Vorschau im Disney Plus, die suggeriert ja so ein bisschen, dass das ein Sidekick wird, tatsächlich.
Ja, und es gibt in wirklich jedem Star Wars-Film gibt es einen Roboter-Sidekick.
Und deswegen bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben.
Ja, das meine ich ja. Also auf der einen Seite hätte ich es cool gefunden, weil es gibt ja auch genug geile Sidekicks. Auf der anderen Seite war ich richtig zufrieden, dass sie es nicht gemacht haben.
Naja, also ich würde sagen, Stand jetzt Folge 4 und von Leuten, die es ganz geschaut haben, weiß man auch, dass das auch bis zur letzten Folge eine geile Nummer ist. Vollste Empfehlung.
Fakt.
Ja. Und hier, Folge 4 war ich überrascht. Die Regie hat geführt Bryce Dallas Howard, also die gute Frau aus Jurassic World mit den roten Haaren, beziehungsweise aus dieser hervorragenden Black Mirror-Folge über das soziale Punktesystem.
Das ist korrekt. Und die letzte Folge von der Season hat Taika Waititi gedreht.
Oh, da habe ich jetzt schon so Bock drauf.
Ich kann schon mal spoilern, das merkt man.
Noch besser. Der Mann hat seine Handschrift schon im allerersten Film, was er je gemacht hat, zu sehen. Also insofern.
Ja.
Ich freue mich auf den Mann.
Sehr fantastisch. Und riesen Euphorie bei mir immer wieder für den Score.
Ja. Das hat bei mir halt auch schon wieder Western-Vibes.
Das Theme ist so unfassbar geil. Jedes Mal, wenn die Endcredits laufen, feiere ich einfach hart. Vor allem dann immer mit den gezeichneten Artworks aus der aktuellen Folge und so. Das ist so geil.
Richtig. Also, ich bin absolut Fan und auf was wollte ich hin? Das ist genau, wo wir gerade bei Taika Waititi waren. Ich habe mir, weil er dann auf Netflix mal war, ich habe ja mir Ready Player One nicht angeschaut im Kino. Und ich muss sagen, ich habe ihn angeschaut und war durchaus gut unterhalten. Ist halt einfach alles drüber und ein Nerd-Gewichse von dem Herrn. Du kannst einfach in den größeren Schlacht, oder in den großen Schlacht, kannst du sekündlich Pause drücken und in jedem Frame Details erkennen. Worauf ich hinaus wollte, mich hat das Motorrad von der zweiten Hauptrolle dazu bewegt, nochmal Akira zu schauen.
Mhm.
Und da ist mir aufgefallen, wie verdammt bedrückend und negativ dieser Film ist.
Ja.
Abgesehen davon, dass er verdammt geil ist.
Der und, ist ultra Abfuck.
Ja, und wie sehr diese Story einfach genommen wurde, um Stranger Things drumherum zu spinnen. Es ist wirklich, also Stranger Things ist eigentlich E.T. meets Akira von der Story, ganz ehrlich. Das ist exakt das.
Ja, es ist genau wie Institut von Stephen King. Also da passiert genau dasselbe wie in Stranger Things oder Akira.
Ja, ich meine, ich bin Stranger Things Fan und das klang gerade negativer, als es gemeint war. Worauf ich jetzt im Endeffekt hinaus wollte, Taika Waititi soll ja der Mensch sein, der Akira zum Real-Life-Film verhelfen soll. Was jetzt erstmal natürlich wieder auf Eis gelegt ist, also nicht wegen Corona, sondern auch schon weit vorher. Und ich bin, was das betrifft, immer sehr skeptisch und vorsichtig, aber irgendwie habe ich so eine gewisse Hoffnung, dass ein Taika Waititi diese Dystopie von diesem Neo-Tokyo geil einfangen kann. Irgendwie glaube ich, dass der das schafft.
Was ich bei größeren Anime-Realverfilmungen festgestellt habe, nachdem ich Alita jetzt auch gesehen hatte und Ghost in the Shell halt gerade, die sind geil, aber Anime können irgendwie eine umfassendere Story in derselben Zeit erzählen. Finde ich sehr, sehr faszinierend.
Das würde ich aber nicht mal zwingend auf Live-Action beziehen. Ich glaube, das ist die Art und Weise aus der Kultur, wo es herkommt.
Das kann sehr gut sein.
Ich beobachte das gerade sehr, sehr gerne, weil meine Frau, die schaut eigentlich fast nur noch asiatische Produktionen. Ja. Egal was. Also speziell südkoreanisch. Die Serien, egal was für eine Thematik, sind so detailgenau auserzählt, ohne zu viel zu erzählen, dass du vom Content erschlagen wirst, aber ohne zu wenig zu verraten. Du hast am Ende einer Serie, die für gewöhnlich 16 Folgen von knapp einer Stunde hat, du hast keine Fragen mehr.
Ja.
Und wenn du Fragen hast, dann ist es bewusst so gemacht, weil was noch kommt. Aber eigentlich bist du am Ende einer Staffel immer einfach zufrieden und dir, wenn es nicht darauf ankommt, wurden dir alle Fragen beantwortet, die du gehabt haben könntest. Außer die Serie spielt eben damit, wie jetzt Kingdom da zum Beispiel, die eben genau damit spielt, dass du Fragen hast, die dir nicht beantwortet werden.
Aber ja, auf den Gedanken kam ich tatsächlich.
Ja, ich denke, das hängt damit zusammen. Es ist sehr faszinierend zu sehen, wie das Filme und das überhaupt das Geschichtenerzählen im Asiatischen ganz anders gemacht wird.
Ja, ich fand das bei, also das ich hatte es bei Ghost in the Shell schon festgestellt, dass die Realverfilmung, das läuft irgendwie schneller abgefühlt. Die Handlung da drin ist so, ich weiß nicht, das ist so, ja, dann passiert das halt gerade. Und wenn du den Anime guckst, dann ist da wirklich das Gefühl, eine richtige dystopische Welt. Oder, na gut, in Ghost in the Shell, ja, das ist auch dystopisch.
Auf jeden Fall.
Bei Battle Angel Alita war es ja genauso. Da bin ich übrigens sehr traurig, dass es wirklich nicht fortgesetzt wird, weil mir hat er sehr gefallen. Aber da hast du halt auch das, was in dem Film passiert, und das ist ja sehr viel Handlung, das ist relativ schnell rum. Und wenn du den Anime anguckst, der ist teilweise sogar kürzer und es passiert mehr. Aber
der erste OVA von Battle Angel dauert 45 Minuten, erzählt die gleiche Geschichte wie der Film in 200 Stunden, der Realfilm.
Ja. Aber gleichzeitig hast du in den 45 Minuten mehr Welt als eben in der Realverfilmung. Das finde ich total krass. Und das könnte ich mir bei Akira halt auch vorstellen, dass das sehr schwierig wird zu transportieren, weil Akira ist ja
auch, dass natürlich diese ganzen Realfilme auch sehr auf das westliche Publikum nicht angepasst werden. Und der, wie Nico gerade sagt, die Erzählweisen von asiatischen Produktionen und westlichen unterscheiden sich halt einfach grundlegend. Ja. Und du hast halt diesen typischen Spannungsbogen wie bei Geschichten erzählen, so Einleitung, Hauptteil, Schluss, hast du ja eigentlich im Grunde immer in den westlichen Produktionen, und das haben die Asiatischen oft gar nicht. Ne?
Da wirst du ja meistens direkt reingeworfen.
Die wirken teilweise ja auch sehr wirr für Leute, die das nicht gewohnt sind. Da liegt das ja sicherlich auch mit.
Ja, das meine ich jetzt zum Beispiel, gerade bei Akira könnte ich mir vorstellen,
diese Art und Weise.
Du bist ja einfach mitten in die Bedingungen dieser Welt bist du reingeworfen. Es wird nicht viel erklärt, es ist einfach so. Und das
Für jemanden, der das nicht gewohnt war, der denkt sich, ah cool, das ist wie Biker Mice from Mars, nur mit echten Menschen in den ersten Sequenzen.
Ja, aber es sind halt wirklich, also es, jetzt gerade wo ich drüber rede, fällt mir das noch mehr auf, dass es halt wirklich, dass Anime-Filme und überhaupt Anime-Serien natürlich auch, aber gerade die Filme, dass das wirklich einfach so Momentaufnahmen eigentlich sind. Also ich kann es jetzt nicht so schön filmwissenschaftlich ausdrücken wie André, aber
ich weiß aber exakt, was du meinst.
Du wirst halt wirklich einfach reingeworfen. Und das kann in dem Kosmos, in dem das spielt, eigentlich völlig bedeutungslos sein. Natürlich ist es das meistens nicht, weil die Welt am Ende auf dem Spiel steht. Aber diese Handlung ist banaler, geht's eigentlich gar nicht für das Ganze drumherum. Und trotzdem ist es super wichtig.
Das ist, finde ich ja gerade bei Akira das Interessante. Du hast ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist, da werden weniger Sätze gesprochen, als die wahrscheinliche Live-Action-Version davon Spielzeit hat.
Ja.
Weil du hast, das meiste wird tatsächlich einfach nur über die Ästhetik transportiert, über die Bildgewalt.
Ja.
Und das hat Akira ja, also die Bildgewalt von Akira ist ja der Wahnsinn. Und ich freue mich so immens auf diese 4K-Abtastung davon. Ich habe ja so Bock da drauf.
Grundsätzlich sind Sci-Fi-Anime aus den 80er, 90er Jahren sind unfassbar geil, was diese ganze Ästhetik angeht. Dieses ganze Cyberpunk-Zeug ist ultra geil.
Also ich bin da großer Fan von, und so anstrengend und niederschmetternd Akira sein mag, aber das ist ein verdammtes Meisterwerk. Das ist ist nur großartig.
Wenn
ich
habe
ja überhaupt nichts an dem Film auszusetzen.
Wenn du noch fester niedergeschmettert werden willst, schau dir Jinro an.
Ach so, ich dachte, ich sollte den Lebenslauf lesen.
Nein, der ist sehr gut. Nein.
Aber nicht die Originalverfilmung auf Netflix, bitte.
Nein, den Anime. Und der ist unfassbar bitter.
Ja, wie viele Animes, aber muss ich auch Bock drauf haben.
Ja, der
hat sich als Affe nur gegeben, weil
also,
ich
also bei Jinro ist es halt so geflasht war. Jinro ist halt irgendwie gefühlt noch trockener. Und die Charaktere haben halt auch nicht diese typische Anime-Optik schon, sondern schon so dieses Artsy, was so Richtung Perfect Blue und so geht. Also keine großen Augen, sondern schon eher sehr realistisch gezeichnet. Mhm. Und ja, der Film ist, ich mag ihn, aber den kannst du halt auch irgendwie gefühlt alle paar Jahre nur gucken.
Genau, das ist das. Ich habe Akira bestimmt jetzt vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen und dann jetzt eben dank Ready Player One nochmal auf den Trichter gekommen. Weißt du, nach Ready Player One hast du irgendwie gute Laune, weil alles halt heile Welt, Steven Spielberg halt, was will man sagen? Aber jetzt, danach der Akira, das war dann so ein richtiger Downer.
Apropos, wo du Steven Spielberg sagst, für Stephen King-Fans sehr interessant. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, das ist schon ewig so. Aber Steven Spielberg hatte sich die Rechte an der Talisman gesichert. Schon irgendwo 2012 oder sowas. Das habe ich letztens gelesen, deswegen, ja. Das fiel mir jetzt gerade ein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ziemlich geil wird.
Abwarten. Ich bin nicht mehr so überzeugt von dem, was der Steven so macht. Der hat seine Legacy, gar keine Frage, aber der Mann ist mittlerweile auch über seinem Zenit hinaus, glaube ich.
Was ich ja bei sowas grundsätzlich hoffe und denke, ist, also Stephen King Geschichten, die großen, die sind nichts für einen Film.
Das sind sie nie.
Ja gut, es geht noch. Weil
ein Film.
Ja, aber dann haben sie ja trotzdem verbockt.
Aber es ist ja im Grunde nur, es ist ein Handlungsbogen. Aber wenn du jetzt sowas wie den Dunklen Turm hast, das ist halt wirklich eine mindestens 8 Staffeln umfassende Serie.
Kommt ja auch eine Serie, ja.
Ja, hoffentlich ist die besser als der Film.
Ja, der Film, nee, reden wir nicht
drüber. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon damals beim Trailer gedacht, das ist halt völliger Blödsinn.
Der ist nicht mal.
Ich kenne ja die Bücher nicht mal.
Das ist schon Blödsinn. Geil.
Ja, das Problem ist.
Das ist nicht mal für einen Sci-Fi-Action-Film geil.
Roland, der Hauptcharakter, ist zwar ein Ganzlinger in dem Sinne, aber er ist halt kein Matrix-rumballernder Typ, der irgendwie 5 Pistolen gleichzeitig schwingt, sondern er schießt dann, wenn es notwendig ist und dann halt im Grunde treffsicher. Da gibt's keine großen Ballereien. In den ganzen 8 Büchern, beziehungsweise in den 7 Büchern plus 1, gibt es keine Schießereien, die ultra Action geladen sind, weil die alle relativ schnell vorbei sind.
Ja, aber okay, man kann bestimmt sehr viel Erzähltempo gewinnen, indem man diese Detailverliebtheit, diese fast schon zwanghafte Detailverliebtheit von Stephen King rauslässt.
Ja.
Ich meine, der erste Band, du erfährst haargenau, wie welches Sandkorn quasi aussieht.
Aber ansonsten erfährst du halt im ersten Band vom Dunklen Turm gar nichts. Ich hab's ja nicht gelesen, ich hab's dann als Hörbuch und ich dachte mir so, hä? Das ist jetzt schon rum? Da ist doch noch nichts passiert, weil du hast ja wirklich nichts weiter als Roland, der den Mann in Schwarz trifft, mit ihm quatscht und dann ist rum.
Genau, das trifft's. Roland geht wohin? Roland ist wo angekommen? Roland fühlt sich nicht wohl? Roland geht weiter? Roland trifft den Mann in Schwarz? Okay, Band 2.
Ja. Aber das ist. Aber ich bin ja jetzt bald endlich durch. Ich hab, glaube ich, im November angefangen mit den Hörbüchern. Und es ist eine mega geile Geschichte. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine Serie ziemlich geil ist. Das Problem ist aber, dass King ja auch wirklich alles aus allen möglichen Büchern mit da reinfließen lässt. Was dir vielleicht nicht bewusst wird, wenn du nicht die anderen Sachen kennst, dann ist es nicht so wild. Aber ich glaube, ich bin mir da unsicher, wie die das noch einbauen wollen. Weil da zum Beispiel ja Bezug auf Brenn muss Salem kommt oder auf The Stand, dass da einfach mal Randall Flagg ist genau derselbe Typ, der auch in The Stand ist und sowas.
Lass das einfach mal die Autoren von Game of Thrones machen, dann wird das bestimmt ganz toll.
Ja, es ist ja momentan eher nicht mehr klar, ob das noch kommt, weil es sollte ja parallel zum Film dann, also mit denselben Darstellern noch kommen und so. Ja. Ich glaube, nach dem Flop
passiert das nicht mehr. Das hat ja prima geklappt, ne? Nee, die werden Idris Elba dafür gar nicht bezahlen können.
Die werden ihn gar nicht bezahlen
oder
wollen.
Oder Matthew McConaughey. Ja, das ja, am Schauspielen lag es ja an dem Film nicht.
Nein, das meinte ich auch nicht. Aber wie gesagt, nach dem Flop werden die das nicht,
ich weiß aber,
nicht
was mehr du
fortsetzen, glaube ich.
Da werden keine Produzenten sagen, okay, hier, Kohle, macht mal. Das
ist halt auch Auch super blöd, einfach einen Film zu machen, der sowieso schon aus drei verschiedenen Büchern besteht und den dann auf normale Filmlänge zu machen.
Naja, der also ich habe ja gelesen immer, der soll ja vor allem irgendwie Band 6, glaube ich, vor allem behandeln, keine Ahnung.
Ja, aber er nimmt halt auch Handlungen, die weit früher passieren. Und wurschtelt das alles zusammen. Also du kannst nicht sagen, der ist nach dem Buch.
Okay.
Ja, alles nicht so einfach.
Aber also, was? Und so Spielberg nochmal, weil Nico gerade meinte, wegen seinem Zenit. Ich meine, Spielberg hat auch gerade den Cats-Film mitproduziert, also, ne?
Oh. Ach,
der war da auch noch beteiligt.
Sagen wir so, ich habe Steven Spielberg mit der dritten Art und E.T. im Kopf.
Das ist halt genau das Ding, ne? Genau. Er hat halt seine absoluten Höhepunkte klar gehabt, aber die sind mittlerweile auch eben alle über 20 Jahre alt schon. Ja. Und der neue Kram von ihm, den er selber gedreht hat, der war halt echt immer nicht so fantastisch.
Nee, also zum Beispiel Ready Player One, da hat hier und da noch die Feels gehabt von dem klassischen Steven Spielberg, aber war halt auch am Ende des Tages nur ein Flickenteppich.
Ja.
War okay, sah auch irgendwie ganz geil aus, aber es war auch nur so.
Ja, aber der lässt auch nichts bei dir hängen.
Nee, ich war unterhalten für die Zeit, wo ich ihn geschaut habe. Und dann war er vorbei und ich habe euch wieder vergessen, was passiert ist.
Ein Fact noch kurz zu Dunkler Turm. Ich muss nur den Schauspielernamen googeln, weil ich bin ja kein Schauspielermensch.
Hitler.
Und zwar, Nico, Eddie Dean ist ja im Film nicht dabei. Aber weißt du, wer ihn spielen sollte, wer fürs Casting in Frage kam?
Moment. Ja, klar, also war im Film nicht dabei. Also es gab die Ideen mit reinzunehmen, haben sogar Leute gecastet, haben aber trotzdem nicht mit reingebaut?
Ja. Soweit ich das gelesen habe, ist er nicht im Film drin. Aber es sollte Aaron Paul spielen. Und das finde ich mega, weil die ganze Zeit, wenn ich mir Eddie vorstelle, habe ich halt wirklich einen Jesse Pinkman vor Augen.
Ja, exakt. Das wäre.
Weil der komplette gewesen. Charakter naja, einfach so 100% dazu passen würde.
Wir werden es nie erfahren.
Ja.
Wir werden es nie erfahren.
Vielleicht in 20 Jahren, wenn die ganze Reihe mal von, keine Ahnung, Peter Jackson neu aufgerollt wird. Als achtteilige Filmreihe.
Das würde nicht reichen. Als achtteilige Filmtrilogie-Reihe vielleicht.
Aus einem Buch macht er 8 Filme, 8 Bücher gibt's, also es werden mindestens 34 Filme.
Ja, und alle dauern 6,5 Stunden.
Und ich glaube, du hättest noch nicht mal ansatzweise das erzählt, was in den Büchern passiert.
Ja, und dann kommt nämlich der Peter Jackson Director's Cut und dann dauert ein Film halt einfach, keine Ahnung, eine
2 Wochen.
Eine Woche. So, ey, Chef, ich brauche Urlaub. Was willst du machen im Urlaub? Einen Film gucken.
Ja, aber das habe ich, also ich muss jetzt wirklich weiterhin für Stephen King schwärmen. Ich kenne
von King ja wirklich nichts, außer
das ist
und so die großen Filmproduktionen. Sonst
du kennst halt die Filme, ja.
Ich kenne Burger King.
Das Krasse ist bei den Büchern, es ist, also King nimmt fast in jedem Bezug auf andere Bücher. Und das nicht nur mal so, ach ja, da ist dann irgendwie so ein bisschen was geschehen, sondern beispielsweise der Anschlag, da kommt der Hauptcharakter einfach nach Derry, kurz nachdem Pennywise zum ersten Mal umgebracht wurde. So Monate danach. Und du kriegst in dem Buch die Handlung mit von den Kindern, die nicht mehr darüber reden wollen. Solche Geschichten. Hm. Und gleichzeitig wird dann dieses Buch wieder an anderer Stelle aufgegriffen. Das ist einfach so geil, weil das ist halt.
Also, das haben die Filme hier und da auch gemacht. Du musst es aber natürlich wissen, ne? Also
genau, du musst es wissen.
Die Easter Eggs für die Buchnerds. Ja. Die waren hier und da schon drin. Gibt's auch in dem, zum Beispiel im Dr. Sleep sind wohl auch ganz viele Sachen drin.
Ja, weil Dr. Sleep halt auch komplett überkreuzt ist. Das ist halt nicht nur Shining 2 sozusagen, sondern du hast Dr. Sleep, hast du. Ich glaube, das ist sogar auch noch irgendwo am Rande im Dunklen Turm mit drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe letztens. Nee, Quatsch, bei Bren Mos Salem war, glaube ich, war zumindest Shining mit drin, das Overlook Hotel. Das kommt halt auch in X Büchern vor. Und das ist so geil, dass er sich wirklich eine Welt zusammenbaut, in der alles Mögliche miteinander verknüpft ist. Aber nicht so, dass du sagst, ah ja, da ist er jetzt wieder beim Overlook Hotel, sondern dass du dich einfach darüber freust, dass es mit erwähnt wird und du dir denkst so, jetzt ergibt alles Sinn. Also es ist richtig gut gemacht und das begeistert mich mehr, als ich gedacht hätte. Das ist halt nicht so wie ein Marvel Cinematic Universe, wo du dich freust, dass Captain America irgendwo im Hintergrund steht, sondern es sind dann Handlungsstränge, die plötzlich von einer anderen Sichtweise betrachtet werden und dann nochmal ganz anders aussehen. Das ist richtig geil.
Ich hab da auch mega Bock drauf, aber ja, ich meine, wisst ihr ja, erzähl ich zum ersten Mal, ich bin halt einfach krass lesefaul. Also wahrscheinlich müsste
ich auch, wenn auch
Hörbücher. Die Hörbücher reinziehen. Ja.
Die Hörbücher sind auch super, weil alle von, also fast alle von David Nathan gelesen sind oder von Joachim Kerzel.
Ja, gewinnen, ja. Geil.
Und der Dunkle Turm ist von jemand anderem gelesen, aber der macht es halt auch sehr geil. Aber halt schon alleine die ganzen David Nathan Bücher, die kannst du so wegfressen, weil sie sind einfach unglaublich gut.
Ja, muss ich mir irgendwann mal vornehmen, schön. Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht heute Abend.
Ja, hast du jetzt noch ein bisschen Zeit, da kann man sich ruhig mal so
eben
ein paar Wochen in die Ohren hauen.
Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt langsam aufs Ende zu. Ich habe nämlich auch Hunger wie Sau, sag ich mal, wie es ist.
Ich bräuchte noch mal sowas wie Diablo oder so. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr, habe ich mit meiner Verlobten, haben wir immer Diablo 3 gezockt, irgendwie, weil wir irgendwie Platin machen wollten auf PS4 und haben dabei jeden Abend halt Hörbücher gehört. Und bei sowas klappt das halt mega geil, weil du hast eine Beschäftigung, stimmt, bei der du dich eh nicht konzentrieren musst, dass du Diablo eben oder einfach durchballerst und kannst nebenbei halt trotzdem entspannt was hören. Sowas
ich habe das immer wieder irgendwie. Seit Forza 3 habe ich das. Also ich mache das bei Forza grundsätzlich, weil du brauchst da eh keine Geräusche und hast ja trotzdem deine Rennen zu fahren. Da habe ich das gemacht und ja, so Sachen wie hier Injustice oder Mortal Kombat, wenn du halt nicht mehr Story spielst, kannst du das super gut machen. Oder im Grunde alles, wo du jetzt wirklich nicht auf die Story achten musst.
Meine ich ja. Und halt Rennspiele spiele ich ja nicht. Und ja, ich brauche mal wieder irgendwas Neues in die Richtung. Muss ich mal gucken. Ja. Muss ich mal schauen. Na gut, Kinders. Dann würde ich auch sagen, lass uns mal.
Das waren jetzt mal wieder 2,5 Stunden hervorragende Unterhaltung für euch Lollos da draußen.
Ja, seid dankbar und sagt
seid
das
dankbar,
auch.
Genau, ihr Schweine.
Genau, ihr undankbaren Mistviecher.
Seid dankbar wie Basketballkneipen.
Wow. Noch zum Ende hat er sich die ganze Zeit hier aufgespart und knüppelt ihn raus.
Ich werde jetzt auch
diesen Gag.
Wenn wir gleich fertig sind, werde ich, glaube ich, auch mir endlich was zu essen bestellen. Ich habe den ganzen Tag schon Healthy Food Fotos gemacht und will einfach jetzt meine fette Döner-Kalzone mit Hähnchenfleisch zusätzlich, Schinken zusätzlich, Mozzarella zusätzlich und allem gönnen. Das ist geil.
Ein Döner gefüllt mit einem Döner, überbacken mit Käse, was wiederum in einem Döner liegt, der in einer Kalzone überbacken mit Käse ist.
Ich hab's letztens beschrieben, ich habe einfach einen ganzen Bauernhof gegessen.
Samt den Bauern. Gehört.
Ja, der war auch mit drin. Nee, aber ey, Döner-Kalzone ist einfach so gut.
Die Kalzone.
Bei einer Döner-Kalzone hast du halt wirklich Dönerfleisch und Käse. Und das einfach umwickelt. Und wenn du es dann halt so streckst wie ich, hast du noch Hühnerfleisch, hast noch Schinken dabei, Mozzarella habe ich
jeder,
noch dabei.
Jeder ehrenhafte Dönermann so, Digga.
Ja, das ist mir egal. Dicker passt sehr gut. Es ist schon sehr deftig.
Blasphemie!
Aber ich hab ja heute schon sehr healthy gegessen, also kann ich mir jetzt auch reingönnen.
Ja, gönn dir rein.
Ja.
Gönn dir mal rein.
Ja, jag dir die Kalzone durch die Faust, wie du es in deinen besten Premium-Pornhub-Tagen machst.
Ja, ich hab schon mal Kalzone so aus der Hand gegessen. Das ist eigentlich auch cool. Kannst ein bisschen so in der Gegend rumlaufen, hast die Kalzone halt in der Hand, tropft
der Käse
raus.
Läuft dir so
ich dachte,
den
das wäre
runter.
Der Sinn hinter einer Kalzone.
Hä?
Ich dachte, das wäre der Sinn hinter einer Kalzone.
Ja, nee, Kalzone schneidest du eigentlich Döner auch. Essen
kannst. Die schneidest du auf, aber du kannst sie halt schon
so
einfach
ja,
gemütlich.
Ach so, ja, das wusste ich.
Gemütlich
das
in der Hand
ich.
Essen.
Das habe ich nie anders gemacht.
Also ich habe sie gegessen wie ein Brötchen.
Ein schönes,
ja, same.
Schönes
ich dachte,
Käse-Döner-Brötchen.
Das
ausgewachsene Frühstück für die Power am Mittag.
Ich habe schon, das hatte ich dir ja geschrieben, als du mich für meine Bowl gelobt hast. Nee, das habe ich Gönni geschrieben. Ich habe ein ganz großes Problem. Bei den Portionen, die ich momentan zubereite, halte ich mich immer an das, was The Rock postet, wenn er sich ein bisschen Futter gönnt.
Schau mal gerade in deinen Spiegel.
Ja, ich sehe ähnlich aus. Ich sehe schon ähnlich aus. Ich habe längere Haare, das ist wahr.
Ja, das stimmt.
Aber ich stelle das jedes Mal fest.
Sieht aus wie sein Oberschenkel.
Unterscheiden, ihr beiden.
Ja, dass ich wirklich solches Powerfood mir reinknall, wo ich eigentlich dann 3 Wochen am Stück nichts weiter machen darf als pumpen, weil es einfach solche Riesenportionen sind.
Mach bitte so ein Insta-Fake-Account, beziehungsweise ein zweiter Account, wo du 1:1 den Feed von The Rock nachstellst. Mit den Fotos halt, also ne, stellst die Fotos genauso nach, alles, was er macht, aber nennst ihn einfach The Blob.
Danke, das ist voll lieb. Nein, ich bin tatsächlich nicht so The Blob. Ich habe tatsächlich ein bisschen abgenommen, bin aber immer noch sehr, sehr kuschelig.
Dann machst du halt The Flex.
The Flex, ja. Ja, aber ich habe das wirklich festgestellt bei der Bowl, dass das einfach viel zu viel war. Ich habe 4 Eier da reingeballert.
Wie bei Pornhub.
2 Portionen Mie-Nudeln, 1,5 Liter Suppe. Also es war schon sehr, sehr viel.
Ich fresse aber auch viel mehr, seitdem wir in Isolation sind. Ich bin aus Langeweile allein schon.
Ich stehe, ich habe vorher auch schon sehr viel
gefressen. Und jag mir irgendwas ins Maul.
Ja.
Auch wie auf Pornhub.
Langeweile.
Ich bin so froh, dass ich zum Arbeiten das Haus verlassen muss.
Ja, ey, voll. Ey, wie gesagt, das ist wirklich schlimm. Man ja. Allein so, weil man kann. Man kann jederzeit im Kühlschrank laufen, sich irgendwas reinballern.
Ja.
Das ist ja, halt das echt furchtbar. Und ich habe es auch seit Isolationsstart habe ich einmal Sport gemacht. Das geht auch gar nicht. Ich muss dringend wieder Sport machen.
Ja, bei mir ist es so, dass ich halt total unregelmäßig ist. Bin aus Isolation. Ich starte meine Arbeit um 7 Uhr und habe dann halt einen Kaffee getrunken. Und irgendwo um 11 esse ich dann mal Frühstück. Dann mache ich aber um 12 Mittag und esse dann meistens auch was.
Ich starte meine Arbeit um 10 und davor habe ich noch nichts gegessen.
Ja, also du schläfst, ja doch, du schläfst ja auch ungefähr so lange wie ich, so 7, ne?
6, 7. Ich schlaf bis 9.
Achso, ja, nee, ich schlaf bis 6 Uhr und um 7 gehe ich dann ins Büro. Vorher.
Kernarbeitszeit ist ja bei uns 10 bis 4. Und alles drumherum ist ja rein ermessen.
Ich muss jetzt erstmal nachdenken. Kernarbeitszeit 6 Stunden, aber ja, dann du musst ja schon trotzdem bleiben.
Und der Rest ist halt frei einteilbar.
Ja, bei uns ist 7 bis 8. Das ist bei uns Kern.
Okay, also eine Stunde ist gut. Ja. Okay, reicht jetzt.
Leute!
Gut, Brudis.
Leute!
Wir gehen jetzt, wir haben alle Hunger. Wir haben alle Durst.
Ja, Mann, ich hab richtig Hunger.
Nee, ich hab keinen Durst. Ich hab 1,5 Liter Arizona-Tee geballert. Deswegen musste ich auch eben schiffen.
Ah, verstehe. Ich hab eine Mio-Mate gesoffen, bin wach wie ein Bulle.
Nico, was hast du getrunken?
Eigenurin!
Ein Astra. Lass das doch den Profis.
Ich will Spaß, ich gebe Natursekt. So, Kinders, es war ein Fest. Es kriegen ja. Eine schöne Isolationsunterhaltung hier für
hat
die
sehr viel Spaß gemacht,
Boys and ja. Girls da draußen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt Warzone.
Wir spielen gleich ein bisschen Warzone nachher. Und wir sagen vor allem, bleibt gesund da draußen. Macht keinen Scheiß. Haltet euch an die Regeln, auch wenn sie manchmal schwer sind und auch wenn es alles klingt, als ob es unnötig wäre. Es ist nicht unnötig. Jeder muss seinen Teil beitragen und wir hoffen, ihr bleibt gesund. Und
das hoffen wir auf alle Fälle.
Zusammen schaffen wir das, ne, Kinder?
Ja. Außerdem habt ihr ja alle eure Piles of Shame gepostet, also bester Zeitpunkt. Genau.
Ihr habt genug Medien zu Hause, die ihr noch nie angefasst habt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ihr habt vielleicht auch Frauen zu Hause, die ihr angefasst habt, jetzt ist der Zeitpunkt.
Oder euch selber.
Ihr habt Tiere zu Hause, die ihr angefasst habt, jetzt ist der Zeitpunkt. Fasst euch an.
Tiere zu Hause, von denen ihr noch gar nicht wisst, dass sie zu Hause sind.
Genau. Ja. Vielleicht guckt ihr mal in eure Schränke, aber nicht noch irgendwelche Vormieter drin liegen, die auch angefasst werden wollen. Fasst euch an. Wir fassen uns auch an. Und dann sagen wir in dem Sinne ciao und hören uns beim nächsten Podcast wieder.
Tschüssi.
So sieht's aus.